Thema heute ist, erwarte göttliche Lösung. Ich arbeite an göttliche Antworten, wird auch eines dieser Themen sein, aber Lösung ist etwas, was bei den Knoten aufkriegt. Also Gott kann den schwierigsten Knoten aufkriegen. Manchmal kriegst du den Knoten nicht auf und dann musst du einfach mit dem Schwert reinhauen und dann einfach teilen. Erwarte göttliche Lösungen. Das ist mein Thema. Ich möchte auf die neuen Einladungszettel hinweisen. Wir haben schon, ja, die Zeit vergeht so schnell und wir sind schon im August. Weil, also, ich bin bis Ende August fertig und wir haben Bruder Hedgecock bei uns hier. Er wird über die Fundamente für ein Leben im Geist sprechen. Am Donnerstag, den 9., Freitag, den 10. und Sonntagabend, den 12. Den 12. August, 19 Uhr, steht alles drauf und eine tolle Geschichte. Und ich möchte euch diese Geschichte auch empfehlen. Ich habe so sein Zeugnis versucht zu übersetzen und so ein bisschen zu bearbeiten. Und das ist, ist im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Vater war Pastor, aber da hat so viel Heuchelei bei den Christen gesehen und miterlebt. Du glaubst gar nicht, dass er gesagt hat, mit Religion und Gott und Glauben und diesen Glauben, das möchte ich nicht zu tun haben, bis Gott ihn selber geführt hat, seinen eigenen Weg, und bis er Gott auf sein ganz persönlich kennengelernt hat und nicht diese heuchlerischen Christen, da wo er aufgewachsen ist. Und ich kann mir vorstellen, so Pastorenkind, was da so alles mitkriegt, wie man seinen Vater, der hat mir mal erzählt gelegentlich, als er mal hier war, sein Vater wurde so ungerecht behandelt und dass er gesagt hat, und das wollen Christen sein, und das wollen Kinder Gottes sein, und das wollen Menschen sein, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wo ist da die Liebe? Sind die Früchte des Geistes? Also er hat so viel Schreckliches erlebt als Pastorenkind, dass er also nichts haben wollte von Gott. Und jetzt dient er Gott, dann hat er einen weltlichen Beruf gelernt und aus diesem weltlichen Beruf hat Gott ihn rausgenommen und in der geistlichen Arbeit. Und jetzt betreut er ganz besonders Leute, die vom Glauben, von den christlichen Glauben von Christen enttäuscht sind, tief verletzt sind. Also, und dass sie innere Heilung bekommen. Also nur nebenbei, nimmt die Einladungszettel mit, liest die Geschichte durch und auch dann die Themen, die wir sonst auch hier anzubieten haben. Erwarte göttliche Lösung. Also brauchst du eine Lösung für irgendeinen Fall, für irgendein Problem. Ohne Erwartung grundsätzlich passiert nichts. Also wenn du keine Erwartung hast, passiert nichts. Ohne Erwartung ist das Leben schrecklich, also ohne Hoffnung sozusagen. Der Mensch braucht wenigstens einen Strohhalm, an das er sich festhalten kann. Die Frage ist, was erwartest du? Ein Bauer, der aussieht, er erwartet eine Ernte. Ein Arbeiter, der arbeitet, er erwartet einen Lohn, dass er am Schluss einen Zahltag bekommt. Oder wenn du etwas verkaufst, du erwartest Geld, Gewinn. Also wir erwarten Gewinne. So, was erwartest du? Und das ist mehr als nur eine rhetorische Frage. Was erwartest du? Also ich möchte dich einladen, also drüber nachzudenken. Was sind deine Lebenserwartungen? Was erwartest du noch vom Leben? Sagen wir mal, du bist 50. Was erwartest du die nächsten 50 Jahre? Was erwartest du, wenn du 60, 70, 80 bist? Was erwartest du da von deiner Zukunft? Was erwartest du von deiner Ewigkeit? Viele sind frustriert nach ihrer Bekehrung. Und ich möchte gerade zu solchen Menschen hier sprechen heute, die einfach nach der Evangelisation, nach der Predigt, nach dem Gebet für Kranke oder nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, also ich habe mir das alles viel anders vorgestellt, viel schöner vorgestellt, viel einfacher vorgestellt. Ich weiß noch selbst, ich stand nach meiner Taufe vorm Spiegel, habe mich geföhnt, denke ich, also kein Heiligenschein, wo ist der Heiligenschein geblieben? Also ich habe gedacht, dass da irgendwie die Taube kommt bei meiner Taufe, gar nichts. Ich war der Letzte, der getauft wurde, dann hat der Pastor den Pfropf rausgezogen und hat das Wasser geblubbert. Das war das alles, was ich gehört habe. Ich habe gedacht, jetzt gehen die Dämonen alle fort. Also das hat sich wirklich schrecklich angehört, das Wasser, als es auslief. Aber naja, die Taufe. Und jetzt kam ich nach Hause. Ja, was ist bei dir anders geworden? Du bist immer noch derselbe. Bei dir hat sich nicht viel verändert. Und doch, wenn du zum Standesamt gehst und heiratest und so weiter, du sagst auch nur ja und dann bist du verheiratet und so weiter. Und da fühlst du auch nichts Besonderes. Da bist du nur aufgeregt vielleicht an diesem Tag. So, was erwartest du nach dem Gebet? Da hast du vielleicht stundenweise gebetet, tagelangeweise gebetet und ist so wenig rausgekommen. Manchmal ist das Leben so Kampf. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem vierfältigen Acker und er sagt, etliches fällt auf steinigen Boden, etliches fällt unter den Dornen, einiges fällt auf dem Weg, einiges picken die Vögel wieder weg und so weiter. Wer was von Gott haben will, muss anhalten, dranbleiben. Und das ist in dieser Geschichte eigentlich das Thema. Du musst dranbleiben an der Sache. Wenn du dich ablenken lässt, auch im Geistlichen, wir lassen uns so schnell ablenken. Wir sind nicht beständig, wir sind so wankelmütig. Oft hat unser geistliches Leben Wackelkontakt, dass wir gehen da eine ganze Weile ganz stark, sind unter Kraft Gottes und dann wieder zu Tode betrübt und vergessen wieder alles. Es ist so wichtig, ständig mit Gott verbunden bleiben, ständig Nahrungszufuhr, ständig Energiezufuhr, ständig in Verbindung mit Gott bleiben. Vieles geht auf, leuchtet mir ein vielleicht und passiert, es ist von Gott gewirkt, aber es hat keine Nahrung, keine Wurzeln. Und ohne Wurzeln, ohne Fortsetzung, ohne Nachschub passiert nichts. Also es braucht immer wieder Nachschub, es braucht immer wieder, da muss wieder was Neues her. Und deshalb mein Rat, also mit der Erwartung, gib das, was du hast, weg und empfang wieder was Neues. Ständig, in der ständigen Erneuerung. Deine Zellen zum Beispiel erneuern sich alle 7 Jahre. Also alle 7 Jahre bist du ein ganz neuer Mensch. Du bist wie die Schlange, du häutest dich. So, und das ist das Leben. Also wir müssen uns ständig erneuern. Ohne Erneuerung läuft das Leben nicht. Ohne Nachschub. Also du brauchst ständig Nachschub, ständig weitere Informationen, ständig weitere geistliche Nahrung. Stell dir mal vor, du wirst nur von dem leben, was du da in der Muttermilch mal bekommen hast. Und sonst keine andere weitere Nahrung mehr. Die meisten, die gehen auf, sind so begeistert von Gott, so eingenommen von Gott. Und nach 3 Wochen ist alles weg. Deshalb nach 21 Tagen, dass du erst dann richtig loslegst. Und da brauchst du Kontinuität in deinem Leben. Wer keine Wurzeln hat, und das sind bei diesen Pflanzen, was Jesus in dem Gleichnis erzählt, da gab es keine Wurzeln. Sie sind schnell aufgegangen. Also da, wenn keine Wurzeln da sind, beginnt die Enttäuschung in unserem Leben. Deshalb, du brauchst Tiefgang. Tiefgang, wenn du keine Wurzeln hast in deinem Leben, dann irgendwann landest du in Bitterkeit und sagst, warum hat Gott mich da rausgeführt? Warum habe ich mich bekehrt überhaupt? Warum habe ich den Anfang gemacht? Hätte ich bloß das alles gelassen und hätte nicht weitergemacht. Viele landen in der Psychiatrie oder sind innerlich zerrissen, zerbrochen, landen in der Verzweiflung. Der Same erstickt, wenn keine Wurzeln da sind. Und ein Baum ohne Wurzeln, was wäre das für ein Baum? Weißt du, viele Christen, die sind ohne Tiefgang, nur oberflächlich, immer wieder mit ABC anfangen, wieder mit dem Buße, Bekehrung, Taufe, und man geht nicht mehr weiter. Und deshalb möchte ich einladen, auch in unsere Gottesdienste, regelmäßigen Gottesdienste, wir wollen Tiefgang. Einfach graben, schürfen und uns nicht entmutigen lassen, wenn es mal eine Woche oder 3 Wochen nichts aufgeht. Da fällt etwas von diesem Samen auf steinige Boden, der ist hart und wir merken plötzlich, da ist so viel Widerstand und da kapitulieren wir vor dem Widerstand. Also die Erwartungen zerbrechen. Weißt du hast gedacht, du wirst getragen vom Heiland, umsorgt, weil ich Jesus Schäflein bin und so weiter. Und du bist so begeistert von Jesus und sagst, die erste Zeit mit als Christ ist sowas Wunderbares. Ich werde getragen. Die Geschwister fragen, wie geht's dir? Was machst du? Ist alles in Ordnung? Stimmt alles bei dir? Und dann nach 3, 4 Wochen, dann musst du auf deine eigenen Füße stehen. Und da hat Gott mir mal ein Bild geschenkt von einem Hirten. Weißt du, solange das Lämmchen klein ist, das Schäfchen klein ist, wird das vom Hirten getragen, umsorgt. Aber dann kommt der Tag, wo der Hirte sagt, und jetzt Schäfchen, jetzt bist du alt genug, jetzt musst du laufen. Und so ist auch mit uns Menschen. Wir müssen lernen, auf eigene Füße zu stehen und nicht immer getragen werden, nicht immer nur umsorgt werden, immer nur gefüttert werden. Wir müssen auch mal selber essen lernen. Und das ist also wie Gott uns weiterführt. Und manchmal sind wir dann enttäuscht. Ja, ich habe gedacht, der Heiland trägt mich mein Leben lang. Und viele Christen möchten getragen werden ihr Leben lang. Und deshalb sind sie manchmal so frustriert. Hier in einer Berliner charismatischen Gemeinde gab es mal eine ganz großartige Vision. Und diese großartige Vision war, dann sagt die Schwester, ich sehe das ganze Haus voller Kinder wegen. Halleluja, haben die gleich gerufen. Aber sagt, Geschwister, ich sehe nur Erwachsene liegen in dem Kinderwagen. Hände hängen raus, Beine hängen raus und die wollen immer nur geschaukelt werden. Erwachsene. Weißt du, manche Christen sind alt und schon sollten Meister sein, sollen auf eigene Füße stehen, sollen Evangelisten und Missionare und Apostel sein und Propheten sein und Lehrer sein, aber die wollen immer geschaukelt werden. Mein liebes Kindlein, liebe Kindlein, liebe Kindlein im Herrn. Nein, wir sollen auch kämpfen. Der Herr möchte Krieger haben, der Herr möchte Überwinder haben, der Herr möchte Väter und Mütter in Christus haben und nicht nur Babys, erwachsene Babys im Kinderwagen. Also kannst du dir so eine Gemeinde vorstellen? Also und dann muss der Pastor wie in einer Säuglingsanstalt von einem zum anderen rennen und pssst, und dann wieder shoppen geben und weißt du, und die versorgen. Das ist kein Christsein. Gott will mehr. Und deshalb die Frage ist, weißt du, entsprichst du auch Gottes Erwartungen? Nicht nur, was erwartest du, sondern was erwartet Gott von dir? Dass du selbst nimmst und dass du selbst was tust und dass du selbst was sagst und dass du selbst was bittest, dass du selbst was unternimmst, also Wurzeln, Tiefgang. Und da muss man lernen, also dass auch die Bequemlichkeit abgelegt wird in unserem Leben. Der Same ist gut. Der Same ist bei allen diesen Böden in Ordnung gewesen. Der Same ist also das Wort Gottes. Das Wort Gottes funktioniert überall und alle Zeit. Aber wenn keine Wurzel da sind, wenn kein Wurzelwerk da ist, das geht nicht. Also es liegt immer am Boden. Der Glaube, der christliche Glaube liegt immer am Boden. Der Boden muss untersucht worden. Wie ist der Boden? Ist er gut bearbeitet? Ist er gut behandelt? Ist er locker? Wasserdurchlässig? Wenn der Boden gut ist, dann kann das selbst Senfkornsame auf den Boden fallen und das wird ein großer Strauch, der sogar die Vögel des Himmels sich darunter setzen können und bringt Frucht. Also wenn der Boden gut ist, da selbst der einfachste, schwächste Same, das kleinste Wörtchen Gottes funktioniert dann. Also der Boden. Wie ist der Boden meines Herzens? Das ist ganz arg wichtig. Wie ist der Boden meines Herzens? Also man kann viel erwarten, man kann viel sich vorstellen, man kann großartige Visionen, Träume und Gesichter haben und so weiter. Aber wenn der Boden nichts ist, steinig, hart oder ausgelaugt und kein Tiefgang. Als ich in der Wüste mal war, es war fantastisch. Mitten in der Wüste bin ich in einer Oase gelandet und gab es Palmen. Und obwohl weit und breit keine große Wasserquelle zu sehen war, da waren nur ein paar Pfützen, aber das war alles. Und dann sagte mir der Beduine, wissen Sie, die Palmen, und das ist das Geheimnis an Palmen, und der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum, nicht nur am Wasser gepflanzt, sondern die Palmen haben manchmal Wurzeln bis zu 70 Meter Tiefe. Bis zu 70 Meter Tiefe. Und deshalb die Frage ist, wie tief sind wir manchmal im Glauben? Du kannst an einem einsamen Posten irgendwo stehen, aber wenn du Tiefgang hast, du überlebst alles. Du überlebst jeden Sturm, jede Krise. Und so eine Palme, die biegt sich manchmal ganz schön, wenn die Stürme, die Orkane kommen. Aber die richtet sich wieder auf. So, die Christen werden auch manchmal gebogen und gedemütigt oder was auch immer ist. Aber die richten sich wieder auf, wenn sie ein Wurzelwerk haben. Es gibt Flachwurzler und Tiefwurzler. Die meisten Christen heutzutage sind Flachwurzler. So, da kommt ein Sturm und die sind weg. Eine Katastrophe und die sind weg. Aber so Tiefwurzler, Die bleiben, die werden nicht so schnell entwurzelt, die hängen nicht so schnell in der Luft, die geben nicht so schnell den Geist auf. Weißt du, was erwartest du? Zuerst einmal, ich möchte, dass du stark wirst im Herrn. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und erlebt nicht ständig Enttäuschungen. Weißt du, wenn du deine Wurzeln stark sind und immer wieder Nachschub kommt und immer wieder so fest gegründet bist in Christus, dann kann alles kommen, was da will. Und wir werden schwierige Zeiten erleben. Wenn ich die Weltgeschichte anschaue, die politische Weltlage, Euro und alles, was so um uns herum passiert, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Aber wenn wir Wurzeln haben, wir wissen, wir haben einen Heiland, wir können die paar Brote und die paar Fische nehmen und vor dem Herrn hinhalten und sagen, Herr, segne das. Und dann wirst du Wunder erleben, wie Gott aus wenig viel macht. Gott ist ein Gott, der aus wenig viel machen kann. Das ist also seine große Kunst. Aus nichts. Ich werde nie vergessen, Werner Heukelbach, durch den ich auch zum Glauben kam, hat bei uns mal in der Gegend gepredigt und ich wollte mal meinen Evangelisten, der mich zum Herrn geführt hat, mal miterleben und entweder war das ein Gag oder war es echt. Also das weiß ich nicht, was bei ihm der Fall war. Auf jeden Fall, er geht nach vorne, nimmt seine Bibel und macht seine Bibel auf und dann blättert er da nichts und da nichts. Dann hat Lausbuben haben seinen Predigtumriss geklaut und ein leeres weißes Blatt Papier reingelegt. So, und dann steht er da vorne und sagt da nichts und da nichts. Und dann sagt er, aber ich habe die Botschaft heute, das weiß ich, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Da nichts und da nichts. Diese Predigt werde ich nie vergessen, die war so ergreifend, da nichts und da nichts. Weißt du, Gott braucht nicht da etwas und dort etwas, aus nichts macht er. Er spricht ein Wort und es geschieht. Also erwarte, dass das Wort Gottes wirkt. Und wie das Wort Gottes wirkt, das ist das ihm überlassen, wie bereit wir sind, wie aufnahmefähig wir sind, wie willig wir sind, wie hingegeben wir sind. wie hungrig wir sind. Viele Menschen, die sind nur so für den Augenblick ganz nah bei Gott. Aber Gott will Kontinuität, Gott will, dass wir fortsetzen und dass wir auch an Reserve denken. Denk an diese Jungfrauen, die 10 Jungfrauen, die dem Herrn entgegengegangen sind oder dem Bräutigam. Und da heißt es, und einige, 5 von ihnen nahmen Öl mit. Und als dann die Lampe verlosch bei den einen und so weiter, dann hatten die anderen noch Reserve. Und die Frage ist, hast du noch Reserve in deinem geistlichen Leben oder fährst du schon auf Sparflamme und schon auf Reserve? Haben wir Reserve? Haben wir geistliche Potenzial? Haben wir geistliche Kraft, so dass wir, da kann kommen, was da will, ich kann noch durchhalten. Ich kann noch durchstehen. Ich habe noch Reserve. So ein schwarzer Konten irgendwo. Wir sollten schwarze Konten haben. Also, dass wir zurückgreifen können. So ein Sparstrumpf irgendwie oder etwas zurückgelegt. Die meisten Leute haben nicht an die Zukunft gedacht. Die haben gedacht, die meisten Leute denken, es wird alles so gut gehen wie bisher. Hört mit diesem Blödsinn auf zu glauben. Das wird nicht mehr so gut gehen. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Und wohl uns, wenn wir in den guten Zeiten, in den fetten Jahren gesammelt haben, nachher, wenn die mageren Jahre kommen, wir haben gut vorgesorgt. Und dann sind wir nicht enttäuscht und schockiert, jetzt kommt die magere Zeit. Nein, wir haben uns vorbereitet. Und der Heilige Geist wirkt an uns so, dass wir uns vorbereiten. Josef hat die Gnade gehabt, dass er den Traum von Pharao deuten konnte und die Leute vorbereitet hat. Es kommt eine schwierige Zeit. Macht euch bereit. Geschwister, wir wollen auch uns bereit machen. Auch wenn man älter wird nachher, wenn man nicht, keine Arbeit vielleicht mehr hat, kein Einkommen mehr hat, keine Rente mehr hat oder was es auch immer ist, keine Gesundheit mehr hat, dass wir sagen, ich hab meinen Heiland gedient in guten Tagen und ich vertraue ihm auch in den schlechten Tagen. Ich vertraue ihm auch in den schlechten Tagen. Und Menschen, die keine Reserve, kein Fettpolster angelegt haben, geistlich, Menschen, die nicht für ihre Zukunft gesorgt haben, die stehen dann vor nichts. Die stehen vor nichts. Weißt du, dann verfallen sie in Depressionen, werden enttäuscht, werden frustriert. Also ich dachte, Gott versorgt mich. Nein, nimm Öl mit. Es könnte sein, dass der Bräutigam verzieht. Es könnte sein, dass es länger dauert wie gewöhnlich. Es könnte sein, dass vieles noch dazwischen kommt. Guck mal, man predigt, Jesus kommt wieder. Also ich weiß noch selber, ich habe selber Plakate aufgehängt, mal mit unserer Jugend, 1000 Plakate in einer Nacht haben wir die ganze Stadt Stuttgart zugeklebt, dass der Reporter am nächsten Morgen sagte, so guten Morgensendung, dann sagte, ich weiß nicht, was heute Nacht los war in Stuttgart, man kann nicht mehr gerade ausgucken, ohne zu sehen, Jesus kommt wieder. Und ich habe mich gefreut, ich war glücklich. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen, er sagt, Johannes, die Botschaft, Jesus kommt wieder, ist nicht für die Leute auf der Straße. Die Botschaft auf der Straße ist, Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Und die Botschaft für die Gemeinde ist, Jesus ist mitten unter uns. Und die Botschaft, die seelsorgerliche Botschaft, die wir als haben das, und was wir proklamieren, Jesus kommt bald wieder, ist für die Gemeinde, für die Gläubigen. Macht euch bereit, Leute. Wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wohl uns, wenn wir bereit sind. Wohl uns. Und da habe ich nicht... Seitdem klebe ich nicht mehr Plakate, Jesus kommt bald wieder. Lieber den Gläubigen schreibe ich im Stammbuch und sage, Geschwister, passt auf, Jesus kann kommen, wir wissen nicht wann, er verzieht und wohl uns, wenn wir es sogar warten können. Warten können, auch wenn er mal verzieht und wir haben noch Reserve. Wir haben noch Reserve, wir können noch von was leben. Unsere Batterie ist noch geladen, wir haben noch Power, also wir können weitermachen. Wir haben irgendwo noch eine Möglichkeit, wir sehen noch eine Möglichkeit, es ist noch nicht alles verbraucht. Wenn man im Altertum irgendwo eine Zuflucht sich baute, man hat es in Friedenszeiten eine Zuflucht sich gebaut, eine Sicherheit. Also wenn der Feind kommt, es ist zu spät, eine Zufluchtsburg zu bauen, du musst es schon vorher gesorgt. Also der kluge Mann sorgt vor. Der kluge Mann sorgt vor. Also deine Erwartungen werden manchmal enttäuscht und du wirst schockiert, weil du nicht vorgesorgt hast. John Wesley hat einmal gesagt, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt so viel du kannst. Also, das ist eine gute Methode. Also, so viel du kannst. Du in guten Zeiten, in fetten Jahren, sammle so viel du kannst. So wie ein Eichhörnchen. Vergrab es irgendwo und wisse, wo du es vergraben hast nachher. Dass du es findest. In der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Also, wenn du großzügig bist, wird Gott auch großzügig zu dir sein. Und deshalb, wir sollen jetzt schon lernen, großzügig zu sein. Nicht nur, dass die Leute mir dienen, sondern ich muss den Leuten dienen. Und das, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt es mir getan, hat der Herr gesagt. So, du musst stark sein, deine Batterie muss geladen sein, dein Glaube muss wirklich Fundament haben, wenn dann die Stürme kommen. Und die Stürme werden kommen. Jesus sagt, die Stürme werden bei einem klugen Mann kommen und die Stürme kommen bei dem dummen Mann. Alle werden in den Stürmen, in Krisen hineinkommen. Da wird niemand verschont, niemand. Also das Leben versteht keine Gnade, die Welt versteht keine Gnade. Wir sind im Gesetz immer noch, Weltgesetz. Die Politik versteht keine Gnade. Also wir werden alle sterben, also die Stürme werden kommen. Und was dann? Und der, der sein Wort gehört hat und sein Wort getan hat, der ist der kluge Mann und der hat sein Haus auf dem Fels gebaut und er wird die Stürme überleben. Du erwartest, dass du überlebst, aber deshalb fang an, jetzt heute und hier Fundament zu legen und nicht den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen oder den bequemen Weg oder den schönen Weg. Also ja, heute ist nicht so, heute gehe ich nicht in eine Versammlung. Nein, du brauchst jeden Gottesdienst. In jedem Gottesdienst wird etwas gesagt, das dir bei dir hängen bleibt, das für die Ewigkeit ist. In jedem Gottesdienst wirkt der Heilige Geist. So, es ist so wichtig, dass du deine Träume, deine Visionen auslebst. Der Herr zeigt dir etwas. Der Herr zeigt dir etwas. Und wenn der Herr dir etwas zeigt, dann tu es. So viele Leute sammeln nur Schrott und Mist und Unsinn. Sammle Schätze, die wert sind in der Ewigkeit und für die Ewigkeit. Und deshalb, die Bibel sagt, sammelt die Schätze, die im Himmel sind. Was sind das? Also deine Erwartungen. Denn wir werden alle von dieser Welt gehen. Und wir werden diese Welt alle verlassen, aber was wird dann? Ich denke nur an diese Geschichte, was Jesus erzählt von diesem ungerechten Haushalter. Der Herr Jesus erzählt nicht immer schöne Liebegeschichten und süße Geschichten, also vom Heiland natürlich, so wunderbar. Er erzählt von diesem ungerechten Haushalter und er sagt, da war einer, der weiß, morgen muss er abdanken, morgen muss er sein Amt ablegen und so weiter und der hat Schulden gemacht. Er hat sich so verschuldet, also Offenbarungseid. Und dann sagt er, was schuldest du mir? Ach so und so viel, rund mal auf nach oben. Und dem Nächsten, der rundet wieder nach oben auf. Also er ist großzügig, dieser Mann. Denn er sagt sich, wenn ich von dieser Welt gehe, wenn ich das von dem Geschäft gehe, die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Ich war großzügig, die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Der war der kluge Mann, der kluge Geschäftsmann. Jesus preist diesen Mann. Also Jesus preist nicht die Faulen, sondern Jesus preist die Cleveren, die klug sind, die mit ihren Talenten wuchern und handeln, die was dazu gewinnen und die nicht enttäuscht sind nachher, wenn die Sache vorbei ist. Und er sagt, die werden mich aufnehmen. Die, weißt du, ich habe denen geschenkt, sie großzügig behandelt und die werden mich auch großzügig behandeln. Also wenn du möchtest, dass du eines Tages in der Ewigkeit von den Engeln Gottes, vom Herrn selber großzügig behandelt werden möchtest, dann behandle jetzt, fang jetzt an, Menschen großzügig zu behandeln. Einfach rund nach oben auf. Das kannst du dir leisten. Also das tut dir nicht weh, rund nach oben auf die Summe. Und sag, was schuldest du mir? Ach komm, vergessen wir, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist herrlich, Gott ist wunderbar. Preis dem Herrn, wir machen weiter. Halten wir uns nicht bei dieser... Weißt du, da legt man nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Ah, was hat er denn gesagt? Was hat er denn gemeint? Wie heißt es dann? Nein, vergiss es. Ein Wort hin, ein Wort her. Das ist alles Schall und Rauch und sonst nichts. Aber deine Träume und deine Visionen. Weißt du, du musst dir daran arbeiten. Gott zeigt dir, sammle nicht Schrott, sammle nicht Ramsch, sammle nicht Mist, sammle nicht Vergängliches, sammle nicht nur Plastik oder Abfallprodukte. Manche Leute sind nur beim Sammeln, die sammeln nur was nicht wert ist, so wertloses Zeug. Fang an, wertvolle Sachen zu sammeln. Was sind wertvolle Sachen? Weißt du, wenn du jetzt hier schon Schätze sammelst für die Ewigkeit, dann wirst du nicht enttäuscht sein und deine Erwartungen werden nicht enttäuscht. Also, die Botschaft, die mich heute bewegt, ist also du solltest mehr haben, als du brauchst, und an die göttlichen Lösungen denken. Was denkt Gott für dein Leben, was will er? So, als Nächstes, dein Glaube reicht aus, um Gottes Programm zu eröffnen. Es ist wie beim Start. Ich habe noch ein Auto mal, ein Oldtimer mal gehabt, so ein Citroen, da musste man mit der Kurbel antreiben. Die Lichtmaschine hat nicht funktioniert richtig. Also mit der Kurbel, da war Reserve noch, man konnte die Diana da die Ente, oder Ente, eine Fortsetzung von der Ente war das. Einfach mit der Kurbel ankurbeln, also wenn der Anlasser nicht funktioniert. Aber wie schön, wir haben heute Anlasser, dreht mal um und dann läuft es. Und dann läuft die Maschine von selbst. Weißt du, Gott will, dass wir angelassen werden, den Anfang machen und dann laufen wir von selbst. Dann beten wir von selbst, dann singen wir von selbst, dann predigen wir von selbst, dann missionieren wir von selbst. Wir tun dann alles von selbst. Den Start gibt uns der Heilige Geist. Gottes Lösung. Und dann nachher die Lichtmaschine. Jeder Autofahrer weiß, dann versorgt die Lichtmaschine die Batterie mit Strom. Die Batterie wird geladen. Und wenn dann nachher gelbes Licht aufleuchtet, weißt du, die Batterie wird nicht geladen. Deine geistliche Batterie muss, während du arbeitest, geladen werden. Während du läufst, geladen werden. Weißt du, dann wirst du nicht enttäuscht sein. Ich habe schon Autos gehabt, wo ich mit auf der Batterie fuhr. Aber dann kam ich irgendwo an und kam nicht mehr weiter, weil ich nur auf der Batterie gefahren bin und nicht auf der Lichtmaschine. Und dass das Auto geladen wurde, wenn jemand ein bisschen von Technik versteht, also weiß, wovon ich hier spreche. Also du, während du arbeitest, sollst du ständig deine Batterie aufladen, für deine Batterie sorgen. Die Batterie wird nicht überbeladen, dass sie platzt. Weißt du, musst nicht so denken. Da ist schon ein Regler, der das reguliert, dass es nicht zu viel ist. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du nicht so überbeladen wirst von geistlichen Dingen. Weißt du, du arbeitest und du gibst was ab und du arbeitest wieder und du kriegst wieder was und du arbeitest und gibst wieder was ab. Gott arbeitet sehr interessant, wie er arbeitet. Gottes Werke sind meistens Selbstläufer. Wenn du das verstehst, was das ist, es funktioniert von selbst. Einmal Start, einmal den Anschubser und dann funktioniert es von selbst. Alles, was Gott tut, ist ein Selbstläufer. Er lässt den Samen von dir in die Erde legen und dann wächst es von selbst. Da musst du nicht beten, oh Same, komm mal hoch wieder. Bitte, bitte, bitte. Weißt du, das machen schon die Engel im Himmel. Die, ja, die im Koran steht, über jede Pflanze, über jede Blume ist ein Engel und sagt, Blümchen, komm, 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 komm. Das musst du nicht sagen, du bist kein Engel. Du musst arbeiten, begießen und jäten und so weiter. Aber es ist ein Selbstläufer. Ein Mensch, guck mal, schon die Tiere, ich bewundere manchmal die Tiere, die sind kaum geboren, stehen auf ihre eigenen Füße und rennen schon. In der Wildnis. Nur wir Menschen sind so kompliziert, müssen getragen und geführt werden. Aber Gottes Projekte sind anders. Alles, was Gott macht, ist ein Selbstläufer. Er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Einmal angeschaltet und es geht von selbst. Und erwarte das. Und genau das ist, dass Gott in dir etwas auslöst, dass es von selbst passiert. Dass du von selbst was anstellst, von selbst was unternimmst, von selbst aktiv wirst, von selbst Liebe ausschüttest. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Jetzt muss man uns nur noch lieben und drücken und küssen. Und gerne haben. Die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Und du musst nur eines erwarten, dass es nach außen kehrt. Dass die Liebe sichtbar, spürbar wird. Dass man die Liebe schmeckt. Bei manchen geht die Liebe über den Magen. Gottes Projekte sind also Selbstläufer. Man muss nur den Kurs nachher halten. Also das ist alles, guck mal, die ganzen Raketen und Satelliten und so weiter, die fliegen von selbst um die Erde. Da muss man sie nicht antreiben, die fliegen von selbst, durch die Schwerkraft, weil der Mensch das Gesetz der Natur versteht, anzuwenden und so weiter. Es fliegt von selbst. Und Gott will, dass wir nur den Start machen. Und der Start ist manchmal sehr schwierig für uns. Und da braucht es sehr viel Energie. Manchmal braucht es mehr Energie zum Start, wie nachher zum Fliegen. Denk an ein Flugzeug. Wenn es mal oben ist, dann fliegt es. Durch die Aerodynamik und was es auch immer ist. Man muss also... Wenn man einmal wächst, dann wächst man. In der Bibel heißt es, wer hat, dem wird es noch gegeben, dass er noch mehr hat. Und wer nicht hat, dem wird sogar noch das genommen, was er hat. Also wenn du nicht wächst, wenn du nicht dich bewegst, wenn du nicht startest, dann kann es sein, dass der Same eingeht. So wie bei dir in der Geschichte vom vielfältigen Acker. Da ist eingegangen oder die Vögel haben es weggepickt oder Dornen erstickt. Wenn wir nicht aktiv werden, von uns aus. Also Gott aktiviert uns, Gott gibt uns den Wunsch, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Alles kommt von ihm. Alles kommt von ihm, das Wollen und das Vollbringen. Und ich sage dir, wozu du keinen Willen hast, keinen Wunsch hast, keinen Traum, keine Vision, ist nicht für dich. Vergiss es, muss auch nicht. Auch wenn die Leute dir einreden und sagen, mach das, mach das, mach das. Nein, du musst es nicht. Der Herr muss dir das Wollen schenken, Wenn du nicht studieren willst, musst nicht studieren. Das ist nur Zwang. Der Eltern wollen, dass du studierst, damit du einen Titel hast und sonst was, weil die nicht selber studieren konnten. Aber tu das. Ich habe hier einen Hippie, der war in Afghanistan, Drogensüchtig und so weiter, bekehrt sich bei uns und die Mutter war in Zelle, eigene Klinik gehabt, etc., etc. Und die wollte unbedingt, dass der Sohn auch Arzt wird. Und ich habe dann die Familie versucht, die Mutter und Sohn zusammenzubringen. Wir saßen zusammen und der Junge sagt, also Horst hieß er, sagt er, Mutti, weißt du, das Leben, das du lebst, will ich nicht leben. Nur dem Geld nachjagen oder nur Sex nachjagen oder nur Männer nachjagen oder sonst was. Dieses Leben will ich nicht. Ich will Postbote werden. Und dieser Horst ist Postbote geworden, hat 2, 3 Kinder jetzt inzwischen und so weiter. Und ist in Leonberg, wo hat er damals gewohnt, als ich von Stuttgart wegging. Und er wollte nur Postbote sein. Er wollte nicht das, was die Mutter wollte. Und manchmal zwingen Eltern die Kinder in irgendeine Schablone rein, du musst auch Doktor werden. Er hat das Zeug gehabt. Und so weiter. Aber er sagt, ich will Postbote sein. Ist das nicht schön? Einfach draußen in der frischen Luft Briefe auszutragen. Du musst wissen, was in dir drin steckt. Und dann kannst du erst sagen, das erwarte ich. Wenn du nicht die Wünsche, die Träume hast und die Träume, die Wünsche, die du nicht hast, das wirst du auch nie werden. Guck mal, Josef hat einen Traum gehabt, alle werden sich vor mir verbeugen, alle werden mir dienen, alle werden mir zuvorkommen und so weiter. Er hat schon diese königliche Art und Natur, diese Führernatur in sich gehabt. Oder David, der hat schon Führernatur in sich gehabt. Ach, Goliath, der Mann, was will der mir erzählen? Der war ein Kämpfer, ein Krieger. Und so weiter. Guck mal, die Leute haben das in sich gehabt. Was du nicht in dir hast, wird auch nicht aus dir rauskommen. Und deshalb, was bist du? Und ich werde nicht vergessen, für mich persönlich. Also, ich wusste am Anfang nicht, was ich werden sollte. Also, schon als Kind, ich weiß nur eines, meine Eltern, wir waren in Russland, in der Sowjetunion. Da kommt eines Tages ein Arzt zu uns nach Hause, werde ich nie vergessen. Ich war so vielleicht 8 Jahre alt, da kann ich mich noch gut erinnern. An dieser Zeit kommt ein Arzt und meine Eltern haben eine Bibel gehabt. Und meine Eltern haben die Bibel dem Arzt verkauft. Ich muss vorstellen, und für das Geld, das meine Eltern für die Bibel bekommen hat, haben sie eine Kuh gekauft. Sophie hieß sie. Das weiß ich. Also das war die Geschichte. Aber damit es nicht auffällt damals war es auch noch die Zeit, wo gerade Stalin war weg und Khrushchev und Bulgarien und all diese Präsidenten da regierten zu der Zeit, war gerade so Umbruchszeit. Dann damit er was zu tun hat, dann hat die Kinder sich hinstellen lassen, einen Löffel genommen und in den Mund reingucken. Jedem in den Mund reingeguckt und dann, als er bei mir war, ich werde nie vergessen, mache ich auch meinen Mund auf, der hat eine Redegabe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Diese Prophezeiung oder Weissagung oder was das auch war, oder nur menschliche Erkenntnis, einfach, der kann reden, der wird reden. Und das ließ mich nicht los. Dann habe ich mir ein Bild besorgt von Lenin, wie der da steht und predigt und spricht und so weiter, auf die Barrikaden geht. Habe gedacht, das wirst du auch mal werden. Aber ich gehe nicht für Kommunismus auf die Barrikaden, ich gehe für Jesus auf die Barrikaden. Das war in mir drin. Und als ich dann Christ wurde und mich taufen ließ, ich war begeistert, nach der Pilgerreise von Bunyan und der Bibel, wo ich dann gelesen habe, war eines der großen Bücher, was mich so begeistert hat, das Buch von Billy Graham, Wenn Friede mit Gott. Rot war das noch so und ich war so begeistert, Wenn Friede mit Gott. Und dann ist der Billy Graham abgebildet, der hält die Bibel, die biegt sich so nach beiden Seiten und genau so wollte ich eines Tages predigen. Geschwister, und so kam es. Und so kam es in meinem Leben, wo kein Wunsch ist. Und wenn es in dir nicht drin liegt, da musst du nicht getrieben werden. Der Heilige Geist leitet uns und er treibt uns nicht. Viele Menschen werden nur getrieben. Komm, gib ein Zeugnis. Dir liegt kein Zeugnis zu geben, dann gibt's kein Zeugnis. Warum solltest du Zeugnis geben? Vielleicht kannst du dichten, singen, spielen oder sonst was anderes machen. Kleider nähen. Die Tabea, die konnte Kleider nähen. Jemand anders konnte keine Kleider nähen. Und deshalb wurde sogar so von Petrus auferweckt vom Toten. Also erwecke die Gabe, die in dir ist. Also, und du wirst merken, plötzlich dein Leben wird sinnvoll. Die meisten Leute leben ein sinnloses Leben, weil sie nicht das tun, was sie tun sollten. Was ihnen drin ist. Was Gott in ihr Leben hineingeschrieben hat. Guck mal, Moses, der war von Anfang an schon ein Führer, ein Philosoph oder ein Gesetzesgeber. Der wurde in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, der konnte kommandieren. konnte hart anpacken, sogar jemand erwürgen dabei, das konnte auch. Und als es um lieben Gott ging und der Böse war, dann haute die Gesetzestafel in klein, macht Kleinholz draus. Das war Moses. So, und Gott gebraucht die Temperamente und die Arten und was in einem Menschen drin ist. Oder der Apostel Paulus, ein Choleriker, der geht durch dick und dünn, schert sich nicht da Schiffbruch oder Löwen oder wilde Tiere oder wilde Leute. Der macht weiter. Da überfallen sie ihn und dann an der nächsten Ecke steht er wieder und predigt. Er lässt sich nicht entmutigen. Und dann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Guck mal, wenn du das weißt, wenn das in dir drin ist, das kann dir niemand nehmen. Erwarte, dass Gott sich deiner annimmt und dich gebraucht und dich entwickelt. Und das ist das Schöne, Gott entwickelt uns. Aber die meisten Leute lassen sich gar nicht von Gott entwickeln. Die möchten entwickeln werden. Oder dann kommen die ganzen Kurpfuscher. Jetzt musst du dich entwickeln. Du musst, Bruder, das machen. Wir brauchen das und so weiter. Du kannst Nothelfer mal sein. Und du kannst mal Lückenbüßer sein. Und du kannst manchmal Dinge tun. Wir müssen alle lernen, mit allem zurechtzukommen. Aber Priorität in unserem Leben ist das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und er entwickelt es. Der entwickelt das. Und lass Gott daran arbeiten. Lass Gott daran arbeiten an deinem Leben. Und dein Leben lösen. Wir sind ja so gebunden. Wir sind gebunden an das Irdische. Wir müssen abgenabelt werden von der Welt und von den Umständen. Wir müssen abgenabelt werden von so vielen Situationen, in die wir hineingeboren, hineingepresst, hineingezwängt worden sind. Und ich muss immer nicht abnabeln, immer sich freischaufeln. Und irgendwann kommt man da raus. Wir müssen heimkommen zu Gott, so wie der verlorene Sohn. Und Gott gebraucht uns und Gott benutzt uns. Und du kommst nach Hause und sagst, ich möchte nur Tagelöhner sein, ich will gar nichts Großes. Weißt du, wenn du daher in deine Berufung hineinkommst, du willst gar nichts Großes. Du bist groß, aber du willst es gar nicht. Und du bist automatisch schon das, was du sein solltest. Er will nur Tagelöhner sein, das ist sein Verlangen, sein Wunsch. Und er bekommt es. Und der Vater löst die Probleme jetzt bei diesem Jungen zu Hause. Wir müssen unsere Anliegen in Gottes Hände legen und dann erwarte von Gott die Lösung. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Weißt du, okay, ich habe so viele Fehler gemacht, hat der Mann gesagt. Aber jetzt trifft der Vater die Entscheidungen für ihn. Nicht der Bruder, was der da sagt und schnattert und erzählt und vorwirft und vorhält dem Vater. Der Vater kämpft für ihn. Weißt du, das Ende, der Ausgang ist, was macht der Vater mit mir? Und jedes Kind hat vom Vater im Himmel eine besondere Berufung. Erwarte das. Weißt du, du lebst hier auf dieser Welt für dein Schicksal. Ich nenne das Schicksal, weil wir am Anfang nicht wissen, was ist das genau, Schicksal. Schicksal ist für mich etwas, wo Gott nicht unterschreiben möchte, wo du rausfinden sollst, was ist das? Manhu, Mana, was ist das? Das ist also Schicksal, was ist das? Zu was soll ich das gebrauchen? Wozu soll ich mein Leben verwenden? Weißt du, normalerweise findest du ganz schnell heraus, ob das ein Dosenöffner ist, oder Kugelschreiber ist, oder ob das eine Spange ist, oder was es auch ist. Du findest die Gegenstände, was du in die Hände nimmst, drehst ein paar Mal um und weißt, was es ist und wozu das ist. Aber dein Leben hast du bis jetzt vielleicht noch gar nicht rausgekriegt. Wozu ist mein Leben da? Kinder kriegen? Geld sparen? Oder Geld scheffeln? Oder mich abrackern? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür möchtest du leben eigentlich? Was soll der Pastor oder der Prediger oder der Redner am Grab sagen? Was war dein Leben? Überleg einmal. Du solltest schon deine Beerdigungsrede mal schreiben. Und das ist viel einfacher nachher für den Redner. Schreiben, also, was du so alles sein wolltest, was du warst. Und dann ist die Frage, warst du auch wirklich so? Ich werde nie vergessen, ich muss dafür Angehörige was sagen. Also, eigentlich konnte ich nichts rausfinden, was war der Sinn seines Lebens. Und dann sagte er, er liebte Musik. Ich habe gesagt, hat er Klavier gespielt, hat er Gitarre gespielt, hat er Flöte gespielt, alles nichts. Er hat Radio gehört. Das war, er liebte Musik. Er hat nur Radio gehört immer. Er hat nicht einmal CDs aufgelegt oder Kassetten oder Schallplatten, nur Radio gehört. Aber er liebte Musik. Weißt du, das ist nur Musik lieben, sich hinzusetzen, auf den Knopf zu drücken. Nein, Sinn der Sache ist, selber Musik machen. selber musizieren. Und wir können alle in die Hände klatschen. Wir können alle singen. Und wir sollen wenigstens unsere Stimmen gebrauchen. So wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen. Nur weil er die Gaben jetzt nicht gebraucht. Deshalb verlernt er. Also erwecke das und setz diese Gaben in Bewegung und lass Gott aus dir arbeiten. Weißt du, Singen kommt, wenn es aus dem Herzen kommt. Wenn das Herz mitmacht. Wenn du im Herzen glücklich bist. Deshalb die Harfe, David spielte die Harfe, da sind sogar die Teufel ausgefahren. Bei der Musik sind sogar Dämonen ausgefahren, weil er die Harfe spielte. Und Harfe ist ein Instrument, da kann man nicht spielen, wenn man Depression hat. Harfe kann man nicht spielen, wenn man traurig ist. Harfe kann man nicht spielen, wenn man Niederlage hat. Harfe kann man nur spielen, wenn man im Sieg ist. Und das ist so auch für uns Christen wichtig. Wir können erst richtig singen, wenn wir im Sieg sind. Sonst können wir nur Klagelieder singen und heulen, aber jubilieren und jauchzen. Weißt du, immer nach dem Sieg. Und deshalb, je mehr Siege du in deinem Leben hast, Pluspunkte, umso besser für dich. Warte auf Gottes Antwort, warte auf Gottes Lösung, warte, bis Gott eingreift. Aber du musst auch etwas tun. Du kannst nicht sagen, jetzt warte ich. Nein, du musst gehen, komme ich um. Du musst etwas wagen. Christen riskieren was. Erwarte Gottes Lösung. Also wenn ich irgendwo hingehe und etwas haben möchte, dann probiere ich alle Türen. Irgendwo ist eine offene Tür, die aufgeht. Auch wenn ich vielleicht 10 Türen, wenn die zu sind oder nichts passiert und verriegeln, sogar versiegelt sind womöglich. Aber ich probiere so lange, bis ich irgendwo eine offene Tür finde. Und es gibt eine offene Tür für dich. Und du musst nicht aufgeben. Für mich gefällt der Isaak in der Bibel. Der Isaak, der hat einen Brunnen gegraben und die Philister haben zugeschüttet. Brunnen gegraben und die Philister haben zugeschüttet. 6 Brunnen hat der Mann ausgegraben und immer wieder nicht aufgegeben. Manche hätten schon beim ersten Brunnen aufgegeben. Aber der Isaak ausgegraben und wieder neu. Und dann ging er wieder weiter und wieder einen Brunnen gegraben und da haben sie ihn in Ruhe gelassen. Weißt du, du musst so weit arbeiten, bis der Teufel sein Schießpulver verschossen hat. Bis die Gottlosen keine Kraft mehr haben. Bei denen geht nach 21 Tagen die Kraft aus. Der Teufel hat nur drei Wochen, 21 Tage Zeit. Also so stark ist er. So lange kann er deine Gebete verhindern und so lange kann er sich in die Quere dir stellen. Aber wenn du kontinuierlich anhältst und weiter betest und weiter machst, du wirst erleben das Wunder Gottes. Du wirst erleben. Warte auf Gottes Antwort, grab weiter. Warte auf Gottes Reaktion für dein Leben. Und dann fand er lebendiges Wasser, heißt es in meiner Bibel. Wasser, also Quellwasser hat er gefunden. Also warte, bis Gott dir grünes Licht gibt. Probier's, na, da komme ich nicht durch, die lassen mich durch, da ist zu viel Verkehr. Aber warte, bis Gott seine Hand ins Spiel mit hineinbringt, bis er dich beschenkt, bis er dir hilft, bis er dich heilt. Ich habe einen Mann gehabt mal, das war eine Frau, der hat Krebs gehabt, die kam jedes Mal nach vorne, ein ganzes Jahr oder länger sogar nach vorne, Pastor, bet mit mir. Und immer wieder, ich habe gesagt, heute bete ich nicht, doch ich brauche heute mein Gebet. Die kam nach vorne und mir blieb nichts anderes übrig, die Hände auflegen und zu beten. Dass ich gedacht habe und die Leute haben gesagt, guck mal, Bruder Matthäus betet und hat keine Vollmacht, die wird nicht geheilt. Und dann war der autofreie Sonntag, ich weiß das noch wie heute ganz genau. Und dann gehe ich runter, nehme meine Bibel unterm Arm, bin kein Auto gefahren. Und wenn man spaziert und Bibel unterm Arm hat, spricht Gott zu einem. Und so sprach Gott zu mir und ich mit Gott. Und ich habe, lieber Gott, und heute wird die Frau wieder nach vorne kommen. Ich werde heute wieder vom Glauben predigen. Und die Leute werden wieder reden, Pastor hat keine Vollmacht. Er betet und da passiert nichts. Und tatsächlich, ich habe wirklich gut gepredigt und ich habe total vergessen, was ich mit dem lieben Gott abgemacht habe auf dem Herweg. Und dann steht ihr wieder vor mir, Pastor, bet mit mir. Und natürlich, und dann habe ich gesagt, lieber Gott, du weißt, was wir beide abgemacht haben miteinander. Wenn du die Frau nicht heilst, ich quittiere den Dienst und such dir einen anderen Prediger. Ich mache da nicht mit. Also ich mache mich nicht lächerlich für dich. Und so war es. Und dann plötzlich fängt sie an zu zittern und wird geheilt. Aber diese Heilung, sie war bei dieser Heilung das letzte Mal im Gottesdienst. Ist das gut oder ist das schlecht? Verstehst? Weißt du, manchmal, dass ich hinterher gesagt habe, ich bete lieber noch 10 Jahre für sie und passiert nichts. Und die Leute erzählen überall, der Pastor hat keine Vollmacht und dergleichen. Und die kommen nach vorne. Und deshalb, Herr, dein Wille geschehe. Das ist so wichtig. Gottes Lösung muss immer der Wille Gottes sein. Sonst zahlen wir drauf. sonst zahlen wir drauf. Sonst zahlen wir drauf, wenn nicht der Wille Gottes ist. Also warte auf Gottes Antwort, bis Gottes Stunde ist, bis Gott eingreift, bis er sieht, jetzt ist es reif. Weißt du, und die Frau, dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gezogen, und dann kommt sie und besucht mich, und ich habe so, die Bibel war nicht größer wie diese, bringt mir die Bibel und sagt, Pastor, ich möchte mich bedanken für die Mühe, die du mit mir gehabt hast. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Verstehst? Aber sie braucht Gott nicht mehr. Hat Gott nicht mehr gebraucht, hat mir die Bibel abgegeben. Die Frage ist, ist das der Sinn der Sache? Wir sollen bei dem Herrn bleiben, Tag und Nacht. Und wir werden immer gesünder. Diese Frau hätte vielleicht noch viel mehr erreichen können, wenn die Wurzeln in die Tiefe gegangen wären. Wir Menschen sind manchmal sehr ungeduldig. Vor allem Pastoren auch manchmal. Das ist auch so. Es geht nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Aber weißt du, Gott lässt sich Zeit. Gott lässt sich Zeit. Unser großes Problem ist Raumzeit. Also das ist, Gott hat nur für uns Menschen das geschaffen, Raum und Zeit. Und das ist unser Problem. Zeit. Immer im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Aber wann ist der richtige Moment? Wann soll ich tun? Und wir möchten schnell, 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 schnell. So Fast Food. Instant Kaffee. Erwarte von Gott Wegweisung. Erwarte, dass er das befreiende Wort spricht. Erwarte, dass er dir hilft. Ich habe eine Frau gehabt in Stuttgart. Ich komme rein zu ihr. Sie sah eine wandelnde Leiche. Also wirklich, das war kein Mensch mehr. Gar nicht mal richtig angezogen mehr. Also, der hat nur eine Karte irgendwo mir geschrieben. Pastor, komm, bet mit mir. Der Arzt ging in Urlaub und sagte, Frau Stadler, wenn ich zurückkomme, weiß ich nicht, ob sie noch am Leben sind und so weiter, ob ich sie erreiche, und ist losgefahren, und dann hat sie so einen Zettel gekriegt, Pastor, komm schnell und bet mit mir. Ja, wird für der Frau gebetet, und dann sagt sie, vor 25 Jahren hat Gott ihr mal als kleines Mädchen in einer Kinderstunde mal gesagt, Religionsstunde, irgendwo gesagt, du wirst geheilt werden. Die war schon damals krank. Du wirst geheilt werden. 25 Jahre sind vergangen. Und dann komme ich und dann erlebe ich die Heilung bei dieser Frau. Die wurde geheilt, wiederhergestellt und war eine ganz tolle Frau später. Und der Mann wollte mich noch ins Gefängnis bringen, weil ich mit der Frau gebetet habe und die ganzen Medikamente weggeschüttet hat. Und es war, und er war Kriminaloberinspektor in Stuttgart und so weiter, und sagt, hör mal, du das, ich bringe sie ins Gefängnis. Wenn meine Frau stirbt, sind sie schuld. Sie sind schuld. Aber der Herr Stadler ist selber gestorben und die Frau Stadler lebt heute noch. Das ist es. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, weil sie vor 25 Jahren eine Verheißung hatte, du wirst geheilt werden. Deshalb, wenn du eine Verheißung hast, auch wenn die schon 40 Jahre alt ist, halt daran fest, du wirst geheilt werden. Du wirst wiederhergestellt werden. Du kommst in dein Erbteil zurück. Du wirst das alles wieder zurückbekommen, was dir der Teufel gestohlen hat. Erwarte, nach deiner Erwartung wird es passieren. Im Neuen Testament, da sehen wir immer wieder, wie Gott Menschen wiederherstellt, wie die Menschen wieder zurückbringt, wie wirklich die Menschen wieder Menschen werden. Was ist der Mensch? Mensch ist nicht nur, dass er denkt, Mensch ist also, dass er Gott auslebt, Gott verwirklicht. Erwarte göttliche Lösungen, erwarte Hilfe, Veränderung von drüben. Von drüben, von Gott, vom Himmel, vom Jenseits. Erwarte, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Erwarte, dass er dir ein Wort gibt. Nur ein Wort. Nur ein Wort. Du brauchst nicht eine ganze Predigt. Auch jetzt, wenn du diese Botschaft hörst, nur ein Wort reicht dir vollkommen aus, um dein Leben zu managen. Ein Wort. Vor 25 Jahren hat Gott mir gesagt, ich werde gesund werden. Erwarte, dass es sein Wort sendet, dass es sein Wort offenbart. Dass er dir eine Verheißung gibt und dass du mit Gott eine Abmachung treffen darfst. Weißt du, in der Gemeinde, Gott spricht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er, wer bist du? Ich bin Jesus. Und Herr, was muss ich tun? Sage ich dir nicht. Du musst in die Stadt gehen, dort wird man dir sagen. Und in Damaskus, da war ein Bruder, Ananias hieß er, er hat von Gott auch eine Inspiration bekommen. Und er bringt diese Inspiration zu Saul von Tarsus. Weißt du, du kannst nicht alles finden. Du brauchst inspirierte Leute, die eine Inspiration haben, eine Botschaft haben, den Heiligen Geist haben, sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Manchmal ist es schwer, sich vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen. Weißt du, dieser Ananias hat auf Deutsch gesagt, die Hosen voll. Ja, der hat Angst. Ich habe schon so viel Schreckliches von diesem Mann gehört. Und er hat wahrscheinlich auch für mich einen Haftbefehl im Koffer. Ich habe schon so viel Schlimmes gehört. Herr, kannst nicht jemand anders schicken, nicht mich. Und weißt du, der musste zuerst von Gott überwunden werden. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, Ananias, geh. Und dann geht er hin und er sagt, ich mache ganz kurz einen Prozess, also ich würde es auch machen, wenn nicht der Ananias gewesen wäre. Einfach rein, Augen zu, fünften Gang reinlegen und im Namen Jesu, lieber Bruder, der Herr, der dir auf der Straße nach Damaskus begegnet ist, hat dich erwählt und ausberufen. Und so praktisch kurzen Prozess gemacht und plötzlich gehen dem Augen auf, dem Saul von Tarsus. Plötzlich begreift er, plötzlich wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil man einen kurzen Prozess gemacht hat. In dem Augenblick, wenn der Herr zu jemandem geredet hat, jemand inspiriert hat, jemand ein Wort gegeben hat, und du hast auch ein Problem, und Saul von Tarsus hat ein Problem, und jetzt kommen zwei Pole zusammen, Plus und Minus. Du, da gibt's Blitz, da gibt's Donner, da kracht es, und da gibt es eine Explosion. Weißt du, da braucht man nicht mehr viel reden. Ein Satz und da steht und fällt alles. Deshalb, du brauchst diese Verbindung Plus und Minus. Weißt du, da steht einer, der weiß ganz genau, mir kann nur der liebe Gott helfen. Das ist Gottes Lösung, Gottes Antwort, das ist Gottes Weg. Und zündet's. Und es passiert. Und ich habe festgestellt, weißt du, man muss nicht lang predigen und beten und singen und vorbereiten und schulen und die Leute dressieren. Weißt du, als Petrus sah, der glaubte da hinten, dann sagt er, nee, steh auf, bist gesund. Da muss man nicht lang predigen. Weißt du, als er sah, dass er glaubte, weißt du, wie passiert das, dass man sieht, dass jemand glaubt? Der erwartet. Und man sieht in dem Gottesdienst in der Gemeinde öfters, also man sieht es nicht immer, aber manchmal sieht man Leute, nein, da schütteln sie in den Kopf und manchmal sagen, ja, gib ihm, sag's ihm, sag's, Pastor, sag's. Und das kocht, es explodiert und dann muss man nur klatsch und schon passiert. Weißt du, aber die meisten Leute sind ohne Erwartung. Na, heute wollen wir sehen, was heute passiert. Wer predigt heute, was kommt heute? Es ist nicht wichtig, wer vorne predigt und vorne singt und den Gottesdienst macht. Wichtig ist der Herr gegenwärtig? Ist der Heilige Geist gegenwärtig? Ist das Wort Gottes gegenwärtig? Ist das Blut Jesu wirksam? Und so weiter. Ist die Kraft Gottes wirksam? Ich habe schon Gottesdienste erlebt, dann die Leute, die sind von einer Seite auf die andere gegangen. Und du sagst, und ich habe gefragt, was ist? Dann sagt er, dieser Raum ist voller Strom, voller Energie, hat er mir die Leute gesagt. Da ist voller Strom, die sind von einer Seite. Weißt du, die waren unter Strom. Die waren unter Strom. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass solche Momente passieren, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass man vor der Gegenwart Gottes nicht mehr stehen kann. Ich habe schon Gottesdienste erlebt, da muss man nicht sagen, falls hin. Nein, die sind alle zu Boden gefallen, auf die Knie gegangen, die haben die Hände emporgehoben und zum Herrn geschrien. Da muss man nicht sagen, Geschwister, lasst uns jetzt beten. Da muss man sagen, jetzt endlich mal, hört mal auf, jetzt wollen wir auch mal was anderes machen. Weißt du, da muss man auf die Bremse treten unter Umständen. Denn der Geist ist den Propheten untertan. Ja, steht in der Bibel. Und wenn wir sollen immer aufhören beim Essen, sagt man das, wenn es am besten schmeckt. Da sollte man aufhören, wenn es am besten schmeckt. Also, deine Erwartung, wenn du viel von Gott erwartest, wenn du schon in den Gottesdienst kommst und schon betest und nicht mit Kritik und Nörgelei und Abwertung und Verurteilung und Verdammnis, wenn du schon in den Gottesdienst gehst, also heute, Herr, ich erwarte ein Wunder. Ich erwarte, dass du mir ein Wort schenkst. Nicht dem Pastor, mir. Denn, guck mal, im Gottesdienst, ich muss ein Wort haben, für die Gemeinde, aber du musst auch ein Wort von Gott erbitten. Du musst von Gott ein Wort erbitten, damit du ein Wort kriegst. Denn ich brauche zum Reden die Salbung und du brauchst zum Hören die Salbung. Und dann funktioniert es, dann funkt es. Sonst funkt es nicht. Also, nach deiner Erwartung. Und du bist hierher gekommen, vielleicht eine Lösung zu bekommen von Gott. Erwarte was. Erwarte was. In der Bibel, in der Apostelgeschichte, dann wieder in Cornelius. Der Cornelius, ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein Proselyt vielleicht auch, ist egal, was er auch war. Aber auf jeden Fall, der gibt Almosen, der kriegt von Gott nichts. Aber plötzlich spricht der Herr, Cornelius, du bist so treu. Ich habe da in Joppe einen Diener, Simon Petrus, hol den und der soll dir sagen, was die Sache ist. Und der weiß, weißt du, da weiß keiner vom anderen. Aber der Heilige Geist weiß. Der Heilige Geist ist, was die Leute zusammenbringt. Die richtigen Leute im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Du, das gibt's Funken. Und dann predigt, Petrus sagt ja, was ist die Sache? Und dann erzählt er, was ihnen passiert ist am Pfingsten und erzählt ein bisschen so die Heilsgeschichte. Und während er predigte, fiel der Heilige Geist. Während er predigte. Weißt du, weil das Herz war vorbereitet. Wenn das Herz nicht vorbereitet ist, wenn du nicht voller Erwartung bist, passiert nichts. Da brauchst du 3000 Predigten, bis es einmal was passiert. Aber wenn du voller Erwartung bist, hungrig bist, weißt du, wenn du hungerst, dann schnappst du was das nächste Beste und steckst gleich in den Mund. Aber das meiste bei uns Christen hier im Westen, wir sind nicht hungrig. Wir haben keinen Appetit. Ah, weißt du, das ist nicht so schön serviert. Da hat kein Talar, da brennt keine Kerze, da gibt's kein Klimbim und da gibt's kein Weihrauch und so weiter. Das ist alles so menschlich, so irdisch, so ja, das ist so laienhaft. Aber Jesus war laienhaft. Und so weiter. Und ja, aber das ist nicht vom hohen Priester abgesegnet. Aber guck mal, die Erwartung ist es. Die Erwartung. Nach eurem Glauben soll's geschehen. Nach deinem Glauben soll's geschehen. Ja, aber wenn kein Heilungsevangelist da ist, kann ich nicht geheilt werden. Und wenn man dann nicht die ganze Prozedur so macht, so das Öl ausgießen, den Namen des Herrn anrufen, die Hände auflegen, wenn das nicht passiert, kann ich gar nicht geheilt werden. Weißt du, da ist der Naaman in der Bibel auch so ein Kauz. Weißt du, der hat sich vorgestellt, jetzt kommt der Prophet raus und ruft den Namen des Herrn und macht ein Kreuz oder Sternzeichen oder was weiß ich, was für Zeichen. Und sagt er, nein, er schickt den Gehasi, den sein Diener. Sagt er, der Mann, der soll sich 7-mal im Jordan taufen, da wird schon alles recht werden. Und du siehst, das Einfache ist so kompliziert für unseren Verstand. Das Einfache, das Schlichte, das gar nichts, verstehst du? Ach, die behandelt mich wie ein Hund. So wird er sich gedacht haben. Also, der kommt nicht immer selbst raus. Der kümmert sich gar nicht. Schickt den Diener, sagt, er soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und dann sagt er, guck mal, da ist unser Wasser in Damaskus noch viel besser als dieser dreckige Jordan hier. Und dann kommen die Diener und sagen, Vater, wenn der Prophet dich was Großes geheißen hätte, hättest du getan. Aber jetzt verlangt er von dir, sich nur 7-mal im Jordan zu taufen. Geh runter, mach das. Also das kann es nicht schaden. Und 7-mal geht er in Jordan und am 7. Mal wird sein Fleisch wieder erstattet, wird von seinem Aussatz geheilt. Und so weiter, weil er gehorchte. Wenn du Gott gehorchst in so kleinen Sachen, erlebst du große Wunder. Wenn du Gott gehorchst in kleinen Sachen, erlebst du große Wunder. Wenn du Gott gehorchst in kleinen Sachen, erlebst du große Wunder. 7-mal. Und schon die Sache wurde erledigt. Und dann will er natürlich sich bedanken. Der Prophet sagt, brauchst kein Dankeschön sagen. Ach, nimm's nach Hause, ich brauche das alles gar nicht. Ich will von euch Syrer nichts haben. Du siehst also die Erwartung und der Gehorsam. Oder der Kämmerer, der kam voller Erwartung und sagte, ich erwarte, dass Gott mir begegnet in Jerusalem, aber er ist in Jerusalem nicht begegnet. Erst als der Philippus auf den Wagen stieg und darf ich dir das erklären? Dann hat er Appetit gekriegt. Dir müssen geistgesalbte Menschen kommen und dir müssen das Evangelium schmackhaft machen. Das Evangelium muss schmackhaft gemacht werden. Evangelium ist eine Speise, die heiß gegessen werden muss. Das ist Evangelium. Die muss heiß gegessen, die kann man nicht so abgestanden aus der Konserve irgendwo. Nein, die muss frisch vom Thron Gottes kommen. Und dann kriegst du Appetit und sagst, also, ich will noch mehr haben. Ich will alles haben, was der liebe Gott hat. Geistliche, göttliche Lösungen. Geschehen durch geistgeleitete Menschen, durch Menschen, die sich vom Heiligen Geist treiben lassen. Der Herr schickt mich zu dir. Stell mal sowas vor. Ich werde nie vergessen, mein Auto geht kaputt. Ich bin kein Millionär gewesen und bin immer noch kein Millionär. Und dann habe ich Autos gehabt, das lief. Aber wenn es manchmal zu heiß war, dann ist es stehen geblieben. Und okay, aber ich habe dann Geduld gehabt und ich habe versucht, immer was Nützliches draus zu machen aus dem Auto. Dann habe ich Traktate in der Gegend verteilt. Ich ließ mich vom Heiligen Geist leiten und Traktate verteilt. Und dann bleibt mir bei Heilbronn das Auto stehen. In der Kurve darf nur an die Seite schieben, dann steht das Auto. Dann denke ich, jetzt nimmst du ein paar Traktate und verteilst. Und dann sehe ich ein Haus, nicht verputzt richtig. Ich habe gedacht, das sind arme Leute bestimmt, die da drin wohnen. Gehe hoch die Treppe. Läut zuerst einmal, macht niemand auf. Und dann, die Tür war offen, gehe hoch und dann steht eine Frau oben und ich sage, Entschuldigung, ich bin Pastor und ich möchte Sie besuchen, Ihnen was zum Lesen bringen und so weiter. Dann rennt sie weg, denke ich, komisch, hat sie Angst vor dem Pastor, rennt sie weg und ich gehe ihr nach und dann fängt die an zu heulen, sagt, stellen Sie sich vor, wir haben gerade soeben, mein Mann hat Krebs, ist entlassen worden vom Krankenhaus, also unheilbar, dass zu Hause sterben soll und dergleichen. Und wir haben gerade soeben gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, wenn du existierst, schick irgendjemand, der mit uns betet oder uns was von Gott erzählt. Und jetzt kommt der Pastor sogar noch. Stell dir mal vor, kommt der Pastor und ich durfte die Familie zum Heiland führen und der Bruder hat noch lange gelebt. Also der ist geheilt worden, verstehst du? Aber das ist die Führung Gottes. Wenn es dich gibt, wenn du uns lieb hast, wenn du Interesse an uns hast, dann schick uns jemand vorbei. Und gerade hat Amen gesagt und dann komme ich die Treppe hoch. Weißt du, Gott hat dieses Timing. Gott arbeitet zusammen mit, wir müssen immer nur mit Gott zusammenarbeiten und uns nicht ärgern. Weißt du, ich habe mich manchmal über das Auto geärgert. Weißt du, kann ich mir nicht ein anderes Auto leisten? Verstehst du, muss mein Auto immer so kaputt gehen? Aber Gott weiß, warum er jemand so und so behandelt. Und damit er kein besseres Auto kriegt, sonst wird er nie ein Missionar. Sonst geht er nie aufs Missionsfeld. Sonst fühlt er sich zu Hause wohl. Aber ich habe diese Sache so genützt zur Ehre Gottes. Meine Unfähigkeit hat Gott zu was Wunderbarem gebraucht. Sollte man sich eigentlich nicht rausmachen. Aber weißt, wir regen uns sofort auf. Ja, wenn das nicht gleich perfekt ist. Aber Gott arbeitet gerade durch das Unperfekte. Gott arbeitet durch das Unperfekte. Geschwister, habt ihr das noch nicht gemerkt? Das, was nichts ist, das nimmt Gott und macht was Göttliches draus. Weißt du, er ist der Erfinder, der die Patentlösungen für alles hat. Erwarte, dass Gott es richtig führt. Und so, seitdem ich das weiß und ich habe schon so viele Fälle erlebt, vertraue ich Gott, das wird alles gut werden. Das wird alles recht werden. Das wird schon in Ordnung so werden. Natürlich habe ich Angst. Natürlich habe ich Schwierigkeiten und Verdauungsprobleme, geistliche Verdauungsprobleme. Wie kriege ich das hin? Aber mit Gottes Hilfe kriegt man irgendwie hin. Gott arbeitet. Und jetzt pass auf, erwarte Gottes Lösungen. Und wenn du das willst und Gottes Hilfe und Durchbruch und Sieg und was auch immer ist, wenn du das brauchst und das erleben möchtest, Gott arbeitet immer durch die Opposition, durch das Gegenteil. Gott arbeitet immer durch das Gegenteil. Die Opposition ist alles dagegen. Alles spricht dagegen. Aber genau da ist Gott. Gott arbeitet nicht, denn wenn alles so wie geschmiert ist, die Tür ist zu und die Tür ist zu und die Tür ist zu, alles ist zu, genau so arbeitet, damit du die richtige Tür erwischst, sonst gehst du durch die falsche Tür raus. Deshalb sind die Türen in deinem Leben verschlossen, weil du sonst so viel Fehler gemacht hättest. Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich hundertfach den falschen Mann geheiratet. Ja, aber der hat nicht alle Gebete erhört. Erwarte göttliche Lösungen. Erwarte, und zwar immer von der Gegenseite. Und die Gegenseite wird aktiv. Und die Gegenseite arbeitet zu. Das Gegenteil ist nämlich, was bei Gott zuarbeitet. Gott arbeitet immer durch Gegenteile. Das, was nichts ist, und das ist schwer zu verstehen für uns Menschen. Er arbeitet durch Enttäuschungen und Verluste. Er arbeitet durch Kämpfe und Anfechtungen. Er arbeitet durch Widerstände, er arbeitet durch Erniedrigung. Weißt du, wenn er erhöhen möchte, den erniedrigt er zuerst mal ganz schön, macht fertig. Gott arbeitet durch Verachtung, durch Demütigungen, durch Krankheit, durch Mängel, welcher Art auch immer, durch Gefahren. Da zitterst du und sagst, komm ich durch. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Halleluja. Gott arbeitet anders. Deshalb, wir sollen ohne Unterlass beten, Geschwister. Ohne Unterlass, egal was passiert oder nichts passiert, wir beten weiter. Wenn ich überlege, warum ist der Kasturm, warum ist die Lampe durchgebrannt? Oder wo ist die nächste Lampe, die wir einschauen können? Bet weiter. Weißt du, weiter beten. Brauchst gar nicht zum Beten und Gott zu vertrauen. Betet, sucht mich, so werdet ihr leben, sagt er. Ohne Unterbrechung. Du musst nur Gott in dir finden und Gott in dir entdecken. Das ist das große Geheimnis. Gott in uns. Das Göttliche in dir entdecken. Und wenn du das entdeckst, Gott ist in mir. Er ist nicht irgendwo draußen da, wo sind jetzt die ganzen Lichter und Schalter von Knöpfen. Versuche Gott in dir zu finden und mach, Gott will gerade in dir, aus dir das Beste machen, was in dir ist. Erwarte also göttliche Lösungen, erwarte, dass er dann in deinem Leben arbeitet. Und wie machen wir das? Gott in uns selbst zu finden. Wie finde ich Gott in mir? Wie mache ich das? Es ist nicht leicht, diese Reise ins Innere, ins Sein Inneres zu machen. Wie geht das vor sich? Also diese göttliche Lösungen. Und ich habe eines gemacht und ich möchte nur meine Lösung euch weitergeben. Ob die gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich könnt nachprüfen. Ich habe mich angewöhnt, wenn ich irgendwo warten muss, in der Warteschleife oder Wartestelle bin oder im Wartesaal bin, habe ich eines gelernt, Danke zu sagen. Einfach Danke. Einfach, ich sage Danke, Herr, Danke, Danke, Danke. Dann danke ich für seine Geduld, Herr, dass du so viel Geduld mit mir hast. Ich danke Gott, einfach preise den Vater, dass er mich lieb hat, dass er mich mit offenen Armen aufnimmt. Ich danke Gott für die wunderbare Führung, auch dass ich jetzt auf der Wartestelle hier stehe und nichts passiert. Weißt du, ist es doch gut, wenn nichts passiert, oder? Muss da immer was passieren? Wir wollen, dass immer was passiert. Aber manchmal ist es doch ganz schön und toll, wenn nichts passiert. Wenn niemand tot umfällt, niemand stirbt, kein Haus abbrennt, kein Auto kaputt geht. Weißt du, danke Gott für diese wunderbare Führung. Dann danke ich Gott, ach, weißt du, ich bin für dich wertvoll. Wenn die anderen mich nicht mögen, aber für dich bin ich wertvoll. Ich danke Gott, dass er mich schätzt. Vielleicht hat er was an mir gefressen, ich weiß es nicht, aber irgendetwas muss an mir gut sein, damit, dass er für mich seinen Sohn gegeben hat, den Heiligen Geist sogar mir gespendet hat. Ich danke Gott, dass ich so wertvoll für ihn bin und dass er von mir jede Last abnimmt oder die Last wenigstens teilt. Danke Gott. Ich danke Gott für die vergangenen Erfahrungen, dass ich bei ihm bleiben darf, dass er mich nicht davonjagt. Weißt du, hast du schon mal nicht nur danken für das Positive, sondern dass ich im Hause, und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer und ewiglich. Hast du schon dafür gedankt, dass du immer bei Gott bleiben darfst, dass Gott dich nicht abschreibt? Danke Gott, dass er dir nahe sein will. Und zwar, Gott ist uns ganz besonders nahe, wenn wir nichts spüren. Wenn ich auch gar nicht spüre von deiner Macht. Gott ist bei uns. Danke Gott für das Blut Jesu, für die Wunden Jesu. Danke Gott für den Sieg auf Golgatha. Danke Gott. Versuch mal zu danken für das, was du weißt aus der Bibel, was dir groß geworden ist. Danke, dass du Jesus als Retter gefunden hast. Auch wenn du nichts verstehst und nicht viel verstehst von ihm. Weißt du, wir werden Jesus nie richtig ergründen können. Bis heute nicht. Da ist so viel drin. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Danke für den Heiligen Geist, für das unermüdliche Wirken an mir und an dir. Und so danke ich. Ich danke. Weißt du, und dann werde ich positiv gestimmt. Da werden die Seiten meines Lebens ganz anders gestimmt. Ich danke, dass der Heilige Geist mich erfüllt, auch wenn es nur 10 Gramm sind. Weißt du, ich freue mich, dass Gott mich wenigstens etwas vom Heiligen Geist gegeben hat. Ein Pfand oder Angeld oder nur eine Kleinigkeit. Und ich darf in den kleinen Dingen Gott erleben. Und je mehr ich Gott in den Kleinigkeiten erlebe, umso größer wird die Sache. So mehr summiert sich das alles. Ich danke Gott für die Dinge, die ich im Moment nicht verstehe. Danke Gott für die Dinge, die du nicht verstehst. Das ist so großartig. Das können nur Künstler, nur geistliche Menschen, nur reife Menschen danken für Dinge, die sie nicht verstehen. So wie ein Bäumchen, da steht ein großer Baum im Wald, verstehst du? Wenn man Jungwald pflanzt, da sind immer so große Bäume dazwischen, da sind die kleinen Bäumchen. Oh, eines Tages werde ich auch so groß werden wie der. Eines Tages werde ich auch so eine Säule sein. Eines Tages. Danke Gott, dass du Menschen in deiner Umgebung findest, die wirklich stark sind. So groß möchte ich auch sein. Oh Herr. Oh Herr. Und vielleicht nimmst du dir jemanden vor und schaust zu jemand auf, schaust auf Jesus natürlich, aber schau auch auf Brüder und Schwestern, die du kennst, die treu Gott dienen, Gott gedient haben. Das müssen nicht große Evangelisten sein, das kann Omi und Opi sein, die Jesus lieben und Jesus treu sind bis zum Schluss, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Und mein Dank muss ein Opfer werden. Weißt du, das tut mir, also ich muss mich überwinden, richtig Gott für alles zu danken. Ich muss mich überwinden. Das ist Opfer. Das kostet mir. Und ich danke Gott. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Einfach ohne Grund zu danken. Einfach, ich habe Spaß zu danken. Grundlos. Denn der Herr Jesus hat auch Sachen getan, die hätte er gar nicht tun müssen. Der hätte keine Dornenkrone sich aufsetzen müssen. Steht nirgendwo in der Bibel, dass er eine Dornenkrone tragen muss, der Messias. Nein, aber er tat es. Und so viele andere Sachen. Er tat es. Ohne Grund und ohne Ursache, ohne Kommentar. Er tat es. Ohne Anlass, ohne irgendwie, dass jemand vorgeschrieben hätte. Einfach mit meinem grundlosen Dank zwinge ich Gott, jetzt pass auf, mit meinem grundlosen Dank zwinge ich Gott zum Handeln. Einfach, ich sage, danke Vater, danke, dass du mir hilfst, obwohl du mir nicht geholfen hast. Aber ich danke schon im Voraus. Weißt du, ich danke schon im Glauben. Und das ist im Glauben wandeln, Leute. Ich danke im Glauben, obwohl ich es nicht habe. Also ich habe schon den Bestellschein, schon das Formular. Und ich weiß, wenn ich das abschicke und loslasse, dann kriege ich etwas. Ich danke mit vielen Dank. Vielen Dank. Und bitte um sofortige Erledigung. Ich danke einfach. Ich danke ohne Grund. Und weißt du, wenn ich ohne Grund danke, ich sage dir noch was ich rausgekriegt habe, da ärgert sich der Teufel grün und blau. Wenn ich ohne Grund danke, sag dir, wie kannst du Gott danken, du hast doch noch gar nichts bekommen. Du dankst für deine Heilung, du dankst für deine Finanzen, du dankst für deine Arbeit, du dankst für deinen Erfolg und du hast es noch gar nicht. Was, bist du schizophren? Ja, wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir haben eine ganz andere Sicht. Und er ärgert sich und es stört ihn. Wie kann er da danken für seine Segnung? Weißt du, ohne irgendwelche Beweise, irgendwelche Beweggründe, ich diene Gott. Weißt du, ob ich was habe oder nicht habe, ich diene Gott. Verstehst du? Ohne Grund. Wir müssen lernen, ohne Grund etwas zu tun. Ohne Grund an Gott zu glauben. Ob es ihn gibt oder nicht gibt, ist jetzt, es gibt ihn. Aber einfach, dass wir so hinstellen. Also ich habe atheistisch denken gelernt. Ich meine, in der Jugend und so weiter. Und ich denke manchmal atheistisch. Was mir doch egal, ob es Gott gibt oder nicht. Ich diene ihm trotzdem. Ich liebe ihn trotzdem. Ob es ihn gibt oder nicht gibt. Oder ob er was für mich tut oder nicht tut. Ich liebe ihn trotzdem. Ich mag ihn. Weil irgendwie, für mich gibt es ihn. Aber ich muss ihn nicht sehen. Wenn er sich jetzt gerade im Augenblick versteckt und sich mir nicht zeigt und mir nichts sagt oder mir und so weiter, ich diene ihm. Aber das befriedigt meine Seele, das macht mich glücklich. Und ich bekomme ein Feedback vom Vater im Himmel. Weißt du, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht durch, aber wir dienen. Ich diene ihm ohne Grund, ich folge ihm ohne Grund. Ich lebe ein gottgefälliges Leben ohne Grund, hab nichts davon, aber ich tue es trotzdem. Weißt du, ohne Grund. Ich preise Gott und danke ihm, weil ich weiß, seine Gedanken sind höher als meine Gedanken und höher als seine Wege höher als meine Wege. Das spielt jetzt keine Rolle für mich und so weiter. Und eines Tages werden wir gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden keine Fragen mehr stellen. Und jetzt muss ich von meiner Seite aus mein Bestes tun. Und das ist, ich danke. Ich preise Gott, diene Gott. Und diese Gewissheit macht mich immer dankbar und froh. Und noch mehr und bin noch mehr herausgefordert. Gott sucht Menschen, die ihn ehren. Weißt du, Gott dient man im Verborgenen. Wenn man Gott wirklich dient und Gott vertraut man im Verborgenen, nicht öffentlich. Elia, bevor er von Gott gebraucht wurde auf dem Karmel, hat er sich verstecken müssen. 18 Monate am Bach und 18 Monate bei der Witwe. Und dann erst kam die Stunde X. Weißt du, zuerst mal dient man Gott im Verborgenen. Man sieht gar nichts, merkt gar nichts, aber dann steht man auf, dann braucht man nicht viele Worte, dann braucht man keine langen Gebete, 54 Worte, so lang war das Gebet von Elia auf dem Karmel. Und er sagt, der Gott, der mich diene, Feuer, Fall! Und es krachte und donnerte und sogar die Steine wurden aufgeleckt. Weißt du, so gewaltig ist, wenn du Gott dienst und 36 Monate. Wenn du Gott so im Verborgenen 36 Monate gedient hast, weißt du, da kommst raus, du bist so geladen. So geladen. So geladen. Die meisten Leute sind nicht geladen, wenn sie kommen. Die explodieren nicht. Und dieser Elia kam aus der Gegenwart Gottes. Der lebendige Gott wird im Verborgenen gesucht und gefunden. Und die Baalspriester, die schreien, die kritzen sich und die machen Theater. Und was weiß ich, die fallen fast tot um. Und der Mann Gottes steht da und sagt, Feuerfall. Wir haben Autorität, wenn wir aus der Stille kommen, aus der Verborgenheit kommen. aus der inneren Erwartung heraus. Du hast gewartet, gewartet, gewartet auf diese Stunde. Du hast gewartet auf diesen Moment, auf diesen Augenblick, dass du aufstehen kannst. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der Herr, der wahrhaftige Gott. Wir bekommen von Gott eine Antwort, wenn wir in der richtigen Weise beten, mit dem Herzen, aus der Verborgenheit heraus, aus der inneren Andacht, aus der inneren Sammlung. Da steckt einiges drin, was ich zeitlich das nicht aufarbeiten kann. Aber trotzdem, ich will euch nur sagen, Gott beantwortet Gebete, die im Glauben gesprochen worden sind. In der inneren Gewissheit. Gebete, die im Glauben gesprochen sind. Aber was sind Gebete im Glauben? Und ich will dir etwas sagen, was Gott mir aufgeschlossen hat. Gebete, die aus der Not heraus gesprochen worden sind. Gebete aus der Not. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Weißt du betest anders, wenn alles hinter dir brennt. Da rennst du auch ganz anders, da benimmst dich anders. Gebete aus der Hoffnungslosigkeit, Gebete unter Tränen, Gebete aus der Verzweiflung, Gebete, so wie diese Witwe, das ist meine letzte Mahlzeit, also wir wollen essen und sterben. Weißt du, diese Gebete werden erhört, dass sie 18 Monate Brot und Öl hat in Fülle. Gebete, die aus dem Elend herausgesprochen worden sind, diese Gebete werden erhört. Eigentlich sollte man immer wieder fragen, ist die Not schon so groß, dass du jetzt beten darfst und sollst? Manchmal sollte man wirklich warten, bis wirklich das Haus brennt. Wirklich, bis alles zusammenbricht und kracht. Erst wenn die Not am größten ist, ist der Helfer am allernächsten. Aus der Not heraus. Weißt Gott antwortet, wenn die Not da ist, dann lässt er uns nicht hängen. Sind unsere Gebete Notrufe? Rufe mich an in der Not. Glaubensgebete sind Notrufe, ihr Lieben. Deshalb, Gott bringt die Lösung. Aber die Not muss zuerst da sein. Oh, weißt du, naja gut, wenn der liebe Gott mir nicht hilft, dann gehe ich zum Sozialamt. Hartz IV gibt es und dann gibt es noch das. Dann gibt es noch da ein paar Sozialstationen. Nein, weißt du, wenn du niemand mehr hast, wenn du keinen Helfer hast, in meiner Bibel steht, Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Die keinen Helfer mehr haben. Also, aber wenn du noch hast, dann sag, weißt du, in die Gemeinde wird für mich beten, die werden zusammenlegen, die werden mich durchtragen und so weiter. Aber wenn dich niemand mehr durchträgt, niemand mehr hinter dir steht, niemand dich mehr versteht, dann ist der liebe Gott da. Dann ist der liebe Gott da, ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Also wahre Gebete sind immer Notrufe. Ständig. Immer nur Notrufe. Also was war bei mir so? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin so ein Mensch. Immer wenn Not, oh, dann habe ich immer Gott erlebt. Eigentlich sollte man immer wieder beten, lieber Gott, schick uns viele Nöte, damit wir recht beten. Ja, aber wenn ich heute mein Leben zurückschaue und die Gebetserhörung zusammen addiere, es waren alles Notgebete. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber Gott hat in diesen Moment eingegriffen. Immer Notrufe. Also, wer was anderes versteht, der versteht Gott nicht. Also, Herr, siehst nicht, wie verderben die Jünger im Boot. Siehst nicht, und da steht der Herr auf, Wind, sei still, und schon wird Ordnung geschaffen. Gott arbeitet immer durch seine Gegenwart, durch seine Anwesenheit. Er ist da. Und zwar im Boot. Er liegt bei uns. Er ist in unserem Herzen. Der Heilige Geist ist da. Aber wir müssen rufen. Weck ihn. Weck ihn. Sag ihm, was fehlt. Gott ist gerade in schwierigen Zeiten immer anwesend. Immer. In schwierigen Zeiten ist er immer anwesend, immer gegenwärtig, immer erreichbar. Keine Angst. Weißt du, der liebe Gott greift immer in der letzten, in der allerletzten, in der allerletzten, letzten Sekunde ein. Bevor es 12 Uhr ist, greift er ein. Gott greift ein. Könnt ihr euch Geschichten erzählen, aber will es nicht. Ihr müsst selber erleben. Ihr müsst selbst erleben, wie Gott in letzter Sekunde eingreift. Wenn du Gottes Hilfe brauchst, musst du nur logisch und praktisch denken. Also, Herr, du wirst mich nicht umkommen lassen. Und wenn ich umkomme, blamierst du dich. Ja, das geht dir auf dein Konto. Muss mich nachher beerdigen oder auferwecken oder was auch immer ist. Weißt du, Gott, dann kannst du Gottes anheimstellen. Weißt du, der Hiob in seiner Prüfung, der hat Gott vertraut und Gott hat ihn durchgebracht. Und die Leidenszeit war zu Ende. Und was er dir einmal gegeben hat, das hast du. Und er hat gesagt, mein Kind, ich gebe dir mein Wort, meine Verheißung, meine Zusagen, du gehörst mir. Und ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand, hör mal, niemand, auch du selbst nicht, kann dich aus meiner Hand reißen. Niemand. Erwarte, dass das passiert, dass Gott dich führt. Gott redet zu uns durch sein Wort, durch die Offenbarung, was er uns schenkt, immer wieder. Jeder kriegt persönliche Gottesoffenbarung. Und das ist, was uns hält. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das hat der Teufel kapieren müssen, das müssen auch wir begreifen. Wir leben immer durch das, was Gott uns sagt, durch die Zusagen Gottes. Jeden Tag neu. Also halte dich fest an Gottes Wort. Das ist die Lösung, die Antwort für dein Problem. Nimm Gottes Wort ernst. Sag, Herr, du hast es mir versprochen. Wo ist das? Und deshalb, weißt du, in der Bibel steht, bittet, so wird euch gegeben. Funktioniert nicht. Dann, wenn es nicht funktioniert, suchet, so werdet ihr finden. Also manchmal nützt Beten nichts und Suchen nichts, dann heißt es, klopft an und dann wird euch aufgetan. Also wir müssen schon alle diese Mittel benutzen. Ja, Beten hat nicht geholfen. Ja, du hast nicht gesucht. Warum hat es nicht funktioniert? Such mal. Woran hängt es? Warum geht es nicht mehr weiter? Was ist der Fehler? Und vielleicht findest du keinen Fehler. Vielleicht hast du keinen Fehler begangen. Ist gar nichts. Die Zeit ist nicht reif. Der Satan steht dazwischen und versucht, dein Gebet zu verhindern, wie beim Daniel. So, dann klopfe an, weiter beten, weitermachen, bis es kommt. Also immer diese, in diesen Sprüchen da, suchet, bittet und klopft, ist da immer anhaltend. Erwarte, warte, bis die Lösung kommt. Bete so lang, auch wenn es nichts passiert, klopfe so lang, auch wenn es nichts passiert. Und irgendwann wird es dem Herrn auf die Nerven gehen. Und irgendwann wird er sagen, ja, hört doch auch mit diesem Klopferei da. Ja. Also du musst logisch denken. Und du hältst immer wieder das Wort Gottes hoch und sagst, so spricht der Herr, Herr, das hast du mir verheißen, wo ist das? Wer die Bibel liest und sich Gott ausliefert und Gottes Wort zu sich reden lässt, weißt du, viele Leute haben keine große Gottesoffenbarung, brauchst du auch gar nicht. Du brauchst keine große Gottesoffenbarung. Alle großen Gottesoffenbarungen sind uns schon in der Bibel gegeben. Glaubst du das? Die sind uns schon alle gegeben. Du brauchst keine große Gottesoffenbarung. Die ist schon schwarz auf weiß gedruckt, seit Jahrtausenden schon. Jeder kann es nachlesen. Du musst es nur persönlich für dich nehmen. Herr, dein Wort geschehe an mir. Dein Wort löse bei mir ein. Und das ist nämlich, du musst diesen Scheck nehmen, das Wort Gottes nehmen und zur Bank gehen und einlösen. Einlösen, deinen Scheck einlösen, deine Verheißung einlösen. Was nützt dir, wenn du zu Hause die ganzen Schecks hast und die nicht einlöst? Was nützt es? Verstehst du, du hast tausende von Seiten, Verheißung um Verheißung. Löse ein, gebrauche das. Das war eine 18. Jahrhundert, da ist ein Junge nach Amerika ausgewandert und ließ die Mutter allein zu Hause und die Mutter ist arm geworden und die Mutter wusste nicht, wie sie weitergehen soll und dann geht sie, bittet jemand um Hilfe und diese Person sagt, ja, und du hast einen Sohn, du hast sogar den christlich erzogen und der unterstützt dich nicht und der hilft dir nicht. Ja, der schickt mir jeden Monat so ein paar Bilder, aber ich kann mit diesen Bildern nichts anfangen. Er sagt, zeigen Sie mal die Bilder. Es waren Dollarscheine. Und so weiter. Und die hatte alles schön, weil sie hier nicht diese Währung kannte und mit dieser Währung nichts anfangen konnte. Der Dollarschein, der hat den Kasten voll mit Dollarscheine gehabt. Der schickt mir jeden Monat solche Bilder. Aber nicht eingelöst, nichts gekauft, nicht benutzt damit. Verstehst du? Und das ist mit uns Christen. Weißt du, wir haben so viel von Gott bekommen. Und der liebe Gott schickt jeden Morgen ist seine Güte neu. Amen. Jeden Morgen ist seine Güte neu. Verstehst du, du kriegst so, aber ich kann mit diesem Bildchen nichts anfangen. Immer schön in der Schatulle, immer schön sammeln. Und nachher erbt der Teufel das alles. Setz es ein. Wir sollen damit wuchern, was Gott uns gibt. Weißt du, du stehst morgens auf, da brauchst du eine Botschaft vom Herrn und dann sagst, Herr, was ist heute dran? Guten Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen, Herr Jesus und guten Morgen, himmlischer Vater. Was ist heute dran? Und dann kriegst du einen Impuls. Und jeder Gläubige kriegt einen Impuls, wenn er wirklich zu Gott richtig steht. Weißt du, und du wirst vom Herrn geleitet. Und dann kriegst du vielleicht gar nichts, aber plötzlich ruft dich jemand an. Und das ist schon ein Impuls. Plötzlich hörst du Nachrichten und da wird irgendwas gesagt. Und so weiter. Da bleibt schon was hängen. Oder irgendein Anruf. Weißt du, Gott arbeitet. Du musst sensibel werden für das Wirken des Heiligen Geistes. Die meisten sind nicht sensibel für Gott. Deshalb passiert so wenig in ihrer Umgebung. Deshalb spielt der Teufel Fußball mit uns Menschen, weil wir mehr auf den Teufel hören wie auf den Heiligen Geist. Wer auf das Negative, wer auf das Positive. Du solltest mal das Positive herausstellen und Danke sagen. Danke, Herr. Und dann passiert was. Und dann, wenn nichts passiert, dann gehst du aus dem Haus und auf der Straße wird was passieren. Es kann sein, dass du überfahren wirst. Weißt du, oder was du mit irgendwie zusammenrumpelst, mit irgendjemand. Und weißt du, du kannst sogar Menschen Zeugnis geben, wenn du mit irgendjemand zusammenrumpelst. Und deshalb, Gott erlaubt, dass wir manchmal mit Leuten zusammenrumpeln. Weißt du, ja, was wollen Sie? Ja, und dann entsteht Kommunikation, weil wir sonst nicht zur Sprache, nicht mit dem Mund aufmachen, nicht reden. Wir wollen Gott dienen, aber wir wissen nicht wie. Aber Gott gebraucht uns durch Kleinigkeiten und meistens durch negative Ereignisse. Da schneidet dir jemand die Vorfahrt. Und dann kannst du schon gleich diskutieren. Und dann kannst du sehen, regst du dich noch auf oder nicht? Pff, pass auf! Und dann merkt man, dass du noch aus Fleisch bist. Dann merkt man, wie fleischlich du bist. Da hat Gott zu dir geredet. Weißt du, ich habe da großen Spruch hinten drauf gehabt, gerade du brauchst Jesus. Und kutschiere durch die Gegend. Damals habe ich, glaube ich, Kapitän oder Admiral, Opel Admiral gehabt. Und fahre durch die Gegend so, gerade du brauchst Jesus. Alle sollen wissen. Und dann schneide ich jemand die Vorfahrt. Und dann kommt, aber der war schneller wie ich. Dann überholt er mich, dreht die Scheibe runter. Gerade du brauchst Jesus. Weißt du, und das hat zu mir gesprochen. Weißt du, der hat mich korrigiert. Ich will anderen predigen und fahre selber wie der Teufel. Gerade du brauchst Jesus. Nicht er da hinten. Gerade du. Und weißt du, dann habe ich das Plakat runtergenommen. Habe gedacht, nee, ich fahre nicht anständig. Und will auch nicht anständig fahren. Ich bin ja ein junger Mann. Ich will flott fahren. Und dann habe ich gebetet, lieber Herr, gebrauche du mich. Ich will einen schönen Spruch hinten haben. Und dann lese ich in der Bibel, ich möchte etwas Biblisches haben, was vom Wort Gottes ist. Und dann bete ich und dann kriege ich so was Verrücktes. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und jetzt muss ich mit diesem blöden Spruch durch die Gegend fahren. Aber ich habe so klein wie möglich geschrieben, damit niemand so viel lesen kann. Ich habe mich geschämt, wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und dann fahre ich durch die Gegend mit diesem Zettel und halbes Jahr vielleicht passiert nichts. Und ich habe keine Freiheit, den Zettel runterzumachen. Auch wenn er nur klein ist hinten. Man muss nur lesen, man muss es sich vorbilden, so klein habe ich geschrieben. Damit man also nicht gleich groß auffällt, gerade du brauchst Jesus, das war viel zu groß. Ja, und eines Tages komme ich an mein Auto, da ist ein Zettel dran, bitte rufen Sie mich an. Denke ich, das gibt's nicht. Jemand hat mich angefahren oder was ist passiert? Und ich untersuche das Auto, aber nichts gewesen. Und dann rufe ich an und sage, entschuldigen Sie, aber mein Zettel war die Telefonnummer. Was ist das? Wir möchten Ihnen danken. Meine Frau und ich, wir sind Christen. Und wir haben uns so gezankt und so gestritten. Und wir haben zwei Kinder, glaube ich, so war das. Und wir wollten uns scheiden lassen. Und wir wollten regeln, wie das alles so geht. Und wir stehen an Ihrem Auto und da steht so ein Spruch, wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und Gott hat zu uns gesprochen, wir sind nach Hause und wir haben uns versöhnt. Und ich habe gesagt, guck mal, lieber Heiland, jetzt ist die Arbeit getan. Und dann konnte ich den Zettel runter tun. Dann habe ich jetzt nur noch Fisch dran. Nein, aber so ist es. Weißt du, dann spürst du, die Arbeit ist getan. Die Arbeit ist getan. Und Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Und Gott bildet uns aus. Und Gott korrigiert uns. Und Gott stutzt uns zurecht. Und Gott beschneidet uns. Das ist der Herr alles, der das macht. Nicht wir Menschen. Wir brauchen keine menschliche Beschneidung. Nein, der Herr macht es schon. Der Heilige Geist macht es. Und das macht er schon morgens früh bis abends spät, jeden Tag. Also lies die Bibel, lass Gott an dir arbeiten und sag, Herr, was ist heute dran? Und so weiter. Und dann wirst du merken, wie Gott dich führt und leitet, wie Gott an dir dich modelliert und wie Gott dich gestaltet, wie das alles so von selbst aufgeht, von selbst. Erwarte göttliche Lösungen. Du willst heilig werden, er macht dich heilig. Weißt du, auf diese Tour, ich habe so viel gelernt. Weißt du, ich predige immer anderen. Und Geschwister, es ist schlimm, wenn man anderen predigt, ich würde lieber was anders machen. Wenn man den anderen predigt, dann schreibe ich ein Traktat, kennst du Jesus, verteile es fleißig, bis da jemand kommt, liest das Traktat und guckt sich an Und ja, ganz groß, kennst du Jesus, Mann mit einer Hornbrille, sehe ich noch wie heute auf der Straße. Und dann kommt er und sagt, Entschuldigung, danke, gib zurück. Haben Sie gelesen? Ja, eine Frage, kennst du Jesus? Ich bin Pastor, erzähle ich alles, was ich bin. Aber kennst du Jesus? Natürlich, zuerst mal streite ich mit dem Mann und dass ich ihn kenne. Aber der Heilige Geist hat mit mir zu Hause gesprochen. Johannes, kennst du mich richtig? Und dann fing ich an zu beten und zu fasten. Verstehst? Dann habe ich plötzlich gesagt, lieber Gott, vergib mir, ich kenne dich gar nicht. Ich kenne dich, dein Wort kenne ich, ich kenne die Bibel, habe den Heiligen Geist, bin ordiniert, habe studiert und was weiß ich alles. Aber kenne ich dich? Und da bin ich ins Gebet gegangen und dann das im Fasten und Beten ist Gott mir so nahe gekommen. Und dass ich muss heute sagen, ich kenne Jesus, aber immer noch zu wenig. Immer noch zu wenig. Und so löst Gott die Fragen, so löst Gott die Probleme, so löst die Dinge. Da habe ich einen Bruder mal gehabt, der kam zu spät und ging zu früh. Ich hab noch nicht Amen gesagt, da war er weg. Der wollte mir nie begegnen. Und ich konnte den nie erwischen. Und so weiter. Und wenn er auf der Straße mir begegnete, und so weiter, hat er immer einen Bogen um mich gemacht. Aber er war in meinem Gottesdienst. Hat mich gerne gehört. So. Und irgendwie kam, was, Herr, ich möchte dem Mann mal begegnen. Ich möchte irgendwas für den Mann tun. Bitte hilf mir. Zeig mir. Weißt du, Gott löst solche Probleme. Und dann hat Gott zu mir gesagt, segne ihn. Ich habe gesagt, aber der kommt nicht zu mir, der haut immer ab. Bevor ich nach hinten komme, ist er schon weg. Also, so kann ich ihn nicht segnen. Dann hat er zu mir etwas gesagt, was er mir gezeigt hat. Stell dir vor, der kniet vorne und du legst ihm die Hände auf und segne ihn. Und das habe ich eine ganze Woche gemacht. Ich bin runtergegangen in die Kapelle und dann habe ich einfach gesehen, wie der nach vorne kommt, sich hinkriegt und ich segne ihn. Und dann habe ich Gottes Segen gewünscht, um ihn, neben ihn, vor ihm, unter ihn, über ihn, überall. Der Herr soll ihn überall segnen. Also segnen. Und dergleichen. Und gesegnet. Und habe ich gesagt, jetzt will ich mal sehen, was passiert am Sonntag oder was passiert nächste Woche. 7 Tage habe ich das gemacht. Es war schon blöd, weißt du, nur wegen dem Mann da zu segnen, aber ich wollte da irgendwie Kontakt herzustellen und nicht geschafft. Und was passiert? Dann laufe ich wieder in der Fußgängerzone und da sehe ich, der kommt. Und zuerst ging mal so zickzack bei ihm, also entweder weiche ich aus und dann geht er auf mich zu und sagt, Johannes, ich wollte einmal dich mal richtig drücken, darf ich das? Da habe ich gesagt, guck mal, das ist das Wunder. Ich will, der sagt von sich aus, ich will dich mal drücken. Bisher ist er mir immer auf dem Weg. Er hat so ein Bedürfnis, mich zu drücken. Und nahm mich in den Arm, hat mich gedrückt und die Sache, das Eis ist gebrochen. Geschwister, Gebete brechen das Eis. Bringen das Eis zum Schmelzen. Gebete und Segen, wenn du Leute segnest, da passiert etwas. Deine Widersacher, fang an sie zu segnen. Und zwar segnen, sag was Gutes über sie. Danke Gott für sie, dass es sie gibt. Ich habe Gott gedankt, dass er, wenn er schon mir nicht der Hand gibt und wenn er nichts tut, dass er wenigstens im Gottesdienst ist. Weißt? Und das ist ein Wunder, dann erlebst du Wunder. Wir erleben Wunder, wenn wir Gott vertrauen und Gott löst die Probleme. Gott löst alle Probleme in unserem Leben. Wir müssen ihn nur zulassen und mit ihm mitgehen, mit ihm mitmachen, was auch immer ist. Noch ein Bild und ich muss langsam Schluss machen. Wie löse ich meine Probleme? Und da hat Gott mir beim Beten jetzt die Tage ein Bild gezeigt. Nimm einen Korb und sammle alles, was du hast und leg das in den Korb hinein. Alle Anliegen, alle Bedürfnisse, alle Nöte, alle Segnungen und danke und nimmst so wie die Ruth einfach so ein Körbchen und sammle. Alles, was die anderen liegen lassen, was die anderen nicht brauchen und so weiter, sammle. Am Schluss wirst du genug haben. Und so habe ich einfach heute einfach dieses Bild und damit möchte ich schließen. Nimm so ein Körbchen und fang an zu sammeln. Deine Kleinigkeiten, das Wenige, was du hast und danke Gott dafür, was in diesem Körbchen ist. Herr, das ist noch wenig, aber es ist okay. Danke Gott, nimm das Körbchen, so wie wir hier manchmal mit Opfer aufnehmen, aber das Körbchen war größer, was ich heute Morgen im Geist gesehen habe, so ein Körbchen und sag, danke Vater, danke, dass wieder was drin ist. Halleluja, danke Herr, dass du wieder mir was gegeben hast, wofür ich danken könnte. Und du wirst merken, wenn du in deinem Körbchen immer mehr, plötzlich, als ich so weiter dankte, plötzlich überquoll das alles, wie so Sauerteig. Also plötzlich lief alles raus. Wenn du dankst, vermehrt Gott die Dinge. Du sagst, was ist das für so viele? Danke Gott. Oh, schon wieder was. Schon wieder eine Kleinigkeit. Und schon wieder ein, da regt sich was. Und schon wieder passiert schon was. Danke Gott für die Kleinigkeiten. Geschwister, wir werden Großes erleben, wenn wir für die Kleinigkeiten anfangen, Gott zu danken und Gott zu preisen. Das ist, womit ich schließen möchte. Mach so, wie die Ruth in der Bibel gemacht hat. Sie hat das, was die anderen liegen gelassen haben, was die anderen nicht mochten. Und genau das ist es, was die anderen nicht mögen, was den anderen nicht schmeckt, was den anderen nicht bekommt. Dafür nimm du und dank es. Nimm du das, mach das zu deinem Gebetsanliegen, mach das zu einem Lobpreis für dich persönlich und du wirst sehen, das explodiert, das wächst, das gedeiht, das wird viel. Und du wirst merken, da habe ich was gesammelt, da ist was wieder entstanden, da sich wieder was entwickelt. Und Gott will in deinem Leben etwas entwickeln. Erwarte die Antwort für Gott. Auch die ungelösten Sachen, leg es in Körbchen, die ungelösten Sachen. Nicht nur die gelösten, die ungelösten. Leg es und sag, Herr, ich überlasse es dir. Ich übergebe es dir, die Sache. Und du leg es fest in seine Hand und sag, Herr, das gehört dir. Weißt du, ich leg das alles dir. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. Nimm, Herr, alles, was da ist. Und die Antwort wird von ihm dann kommen. Er wird dann aus den Dings nehmen. Wir haben hier so einen Gebetskasten. Leute schreiben, Leute schicken das. Und da sind eine ganze Menge Gebete. Du siehst, das ist überquellt hier. Das sind lauter Gebete. Manchmal Namen stehen drauf, manchmal stehen keine Namen, manchmal sind das Leserliche. Das sind Gebetsanliegen. Ich lasse sie einfach hier. Wir bringen die Lasten unterm Kreuz. Wir sammeln die Lasten. Wir lassen diese Lasten hier vor Gott stehen und der liebe Gott muss die Sachen beantworten. Ich kann kein Gebet erhören, will auch keins erhören. Wenn ich die Gebete erhöre, das ist Murks. Aber wenn Gott die Gebete erhört, das ist hieb- und stichfest. Und deshalb, ich erlebe schon so viele, was hier als Gebetsanliegen Gott anheimgestellt worden ist, dass es erhört worden ist. Und wenn es lang genug vor Gott gelegen ist, wenn es lang genug in der Gegenwart Gottes war und in jeder Versammlung, Gott ist gegenwärtig, der Heilige Geist ist gegenwärtig und Gott geht an diesem Kasten vorbei. Und wir haben extra das Kreuz draufgestellt, Lasten verschwinden auf Golgatha. Lasten verschwinden auf Golgatha. Und wenn du eine Last hast, ein Anliegen hast, du musst nicht erzählen, ich habe ein Problem, sag Gott dein Problem. Und erwarte von Gott die Lösung und die Antwort. Und du wirst verblüfft sein. Wenn Gott Gebete beantwortet, dann sind sie beantwortet. Wenn ich sie beantworte, dann musst du dreimal nachfragen, was war das? Verstehst du das? So, lass Gott wirken. Wir stehen auf und gehen in die Gegenwart Gottes. Vater, ich danke dir, dass du Gebete erhörst, dass du ein Hörer der Gebete bist und dass du unsere Probleme löst. Und du möchtest gerne unsere Probleme lösen, aber wir müssen es dir übergeben. Wir müssen dir die Sachen überlassen. Wir müssen die dir aus unseren Händen loslassen. Herr, und das, was wir loslassen, was wir dir abgeben, was wir nicht meistern können, das wirst du wunderbar verändern. Halleluja. Das Unlösbare ist für dich lösbar. Halleluja. Und wir sagen den Problemen, was sie auch sein mögen, nicht wie groß sie sind, sondern wir sagen den Problemen, wie groß du bist, allmächtiger Gott, was du alles kannst und was du schon alles geschafft hast und was du schon alles den Menschen gegeben und geholfen hast. Herr, wir wollen dich preisen und loben und rühmen. Und Herr Jesus, auch wenn jetzt Nöte unter meinen Geschwistern sind, du hilfst ihnen. Halleluja. Du hilfst ihnen. Gott, du beantwortest ihre Probleme. Ihre Lösung wird von dir kommen. Herr, wir lassen uns in deine Arme fallen. Denn du bist in uns und du bist die Antwort für unsere Probleme. Danke, Herr. Halleluja, halleluja. Amen.